أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة فيرس 204 بس 204. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass es einige Menschen gibt, die, wenn sie Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala machen, nur um das Diesseits bitten. Und zwar das Gute im Diesseits. Und Allah beschrieb sie, dass für solche Menschen im Jenseits kein Anteil sei. Und dagegen gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die Allah ta'ala um das Gute im Diesseits und im Jenseits bitten, und für sie wird ein Anteil da sein an dem, was sie sich erworben haben. Und so haben wir schon oft im Koran gemerkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer zwei, manchmal auch drei Arten von Menschen beschreibt. Die eine von den Gläubigen, die zweite von denen, die nicht gläubig sind oder nicht auf die gläubige Art und Weise verfahren. Und dann eine dritte Gruppe, die wir gelernt haben, aber die eigentlich auch in die Kategorie von nicht gläubig oder ungläubig fällt, die Kategorie der Heuchler. Und so werden wir heute auch lesen, wie Allah subhanahu wa ta'ala wieder von zwei Arten von Menschen spricht. Und wenn wir zu der einen Art, nämlich den Gläubigen, gehören möchten, dann müssen wir ganz genau aufpassen, dass welche Eigenschaften sind es, die Allah subhanahu wa ta'ala hier missfallen, mit denen er diese Menschen beschreibt, die ihm nicht gefallen, die mit denen er nicht zufrieden ist, und uns von diesen Eigenschaften dann reinigen und befreien, versuchen. Und genau aufpassen, dass sie dann die Menschen beschrieben, die Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erworben haben, die er hier lobt, und uns versuchen, genauso mit diesen Eigenschaften umzuformen, anzuerziehen, uns anzueignen, damit wir auch vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit so uns aneignen können. Dann wollte ich euch noch zu der Ayah, die wir letztes Mal zusammen gelesen haben, Ayah 211. Nee, 202. Ja, Surat al-Baqarah 202. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Das sind jene, für die es einen Anteil gibt an dem, was sie sich verdient haben. Und Allah ist schnell in der Abrechnung. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah über die gesprochen, die Allah um das Gute im Diesseits und im Jenseits bitten. Und da wollte ich euch noch eine Überlieferung sagen, die in Ibn Kathir erwähnt wird, wo nämlich Ibn Abbas radiallahu an, gefragt wurde, da kam ein Mann zu ihm, ja, hier Al-Hakim überliefert, dass Sa'id bin Jubayr sagte, ein Mann kam zu Ibn Abbas radiallahu an und sagte, ich habe für einige Menschen gearbeitet und mit ihnen ausgemacht, dass sie mich als meinen Lohn mich mitnehmen, um Hajj zu machen. Also ich gehe mit denen Hajj machen, das ist quasi mein Lohn und dafür habe ich für die gearbeitet. Ist das akzeptabel? Also dass man als Lohn sich quasi verdient, dass man Hajj machen kann. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, du gehörst zu denen, die Allah beschrieben hat als أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Also die Ayah, die wir gerade gelesen haben, das sind jene, die einen Anteil an dem haben, was sie sich erworben haben, und Allah ist schnell in der Abrechnung. Und Al-Hakim sagt, das ist Sahih, diese Überlieferung. Und das wollte ich euch nur noch zu dieser Ayah noch anmerken, damit wir einen ganzen Überblick haben, was diese Ayah alles bedeuten kann. Gut, dann kommen wir zu den heutigen Ayat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Und von den Menschen gibt es einige, gibt es manch einen, dessen Worte über das diesseitige Leben dir gefallen und der Allah zum Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Dabei ist er der hartnäckigste Widersacher. Also eine Art von Mensch, die hier jetzt beschrieben wird. Von den Menschen gibt es einige, dessen Rede, dessen Worte dir gefallen, fil hayati dunya, aber diese Worte sind immer nur über das Leben des Diesseits. Das Leben des Diesseits. Also es gibt einige Menschen und dir gefallen, also hier steht ja Yu'jibuka, dessen Rede dir gefällt, die dich in Verwunderung versetzt. Also im Sinne von gefallen. Damit ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint, die Rede dieser Menschen gefällt dir, sagt die zu. Doch natürlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in seiner Rolle als Vorbild für uns alle damit sind wir alle natürlich gemeint. Dass es gibt also einige Menschen, dessen Rede über diese Welt uns gefällt. Also er redet vielleicht sehr aufrichtig. Er hat vielleicht sehr viel Wissen. Die Art und Weise, wie er redet, ist sehr schmeichelnd. Ja, das ist, kann ja alles damit gemeint sein, dass einem die Rede von jemandem gefällt. Doch, diese Rede geht immer nur, was Dunya-Angelegenheiten angeht. Was Religionen-Angelegenheit angeht, also Sachen, die den Dien betreffen, dort bleibt er stumm. Und warum bleibt ein Mensch bei einem Thema stumm? Jetzt stellt euch vor, ihr seid alle zusammen, sitzt zusammen und das Thema Religion wird angesprochen. Allah, der Dien, der Gesandte Allah, irgendwas, was dieses Thema, beinhaltet. Und jetzt bleibt man stumm dabei. Da kann es nur eigentlich ein paar Gründe geben. Entweder ich bin stumm, weil ich kein Wissen darüber habe und lieber zuhören möchte. Und das ist natürlich sehr löblich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war auch, wenn er zusammensaß mit den anderen, nicht jemand, der nonstop redete, sondern auch ein schweigsamer Mensch, obwohl er so viel Wissen hatte. Obwohl er so viel Wissen hatte. Wie ist dann mit uns, die wir alle nicht so viel Wissen haben? Natürlich zu schweigen aufgrund, weil man nichts Besonderes zu sagen hat, ist etwas anderes. Aber zu schweigen, und damit sind die Menschen hier gemeint, weil ansonsten reden die ja sehr viel, was Dunya-Angelegenheiten angeht, reden sie sehr viel, sind immer mit dabei. Ihre Worte sind sogar so, dass sie einen Gefallen in Verwunderung versetzen. Aber was Dien-Angelegenheiten angeht, sind sie stumm, weil sie daran kein Interesse haben. Ja, das interessiert sie nicht. Das sind nicht wichtige Themen für sie. Das ist ihnen nicht so wichtig. Das ist nicht, was ihr Herz berührt. Das ist nicht, was sie mit anderen Menschen teilen möchten. Und deswegen schweigen sie, was diese Sachen angehen. In Ibn Kathir gibt es eine Überlieferung, dass diese Ayah wurde offenbart über Akhnas bin Shariq al-Thaqafi, der zum Gesandten Allahs kam und behauptete, Muslim zu sein, obwohl sein Herz anders war. Also mit anderen Worten, ein Heuchler, der zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und behauptete, Muslim zu sein. Und wir erinnern uns nochmal zurück, warum das denn überhaupt so war. Wie kam es denn dazu, dass manche Leute fälschlich sich dem Islam anschlossen, also oberflächlich nur, und eigentlich ihre Herzen leer waren von Iman? Das haben wir schon am Anfang von Surat al-Baqarah besprochen. Eine andere Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass dieses über die Munafiqin, also über die Heuchler, die Khubayb und seine Kameraden kritisierten, die in einem gewissen Ereignis getötet wurden. Also sie kritisierten das, guck mal, die haben sich geopfert. Oder ungefähr so war bestimmt ihre Kritik, dass sie sich, dass sie nicht damit einverstanden waren, dass diese Menschen sich für Islam quasi geopfert hatten. Da sandte, Ibn Abbas radiallahu anhu sagt weiter, da sandte Allah die Verurteilung der Munafiqin und das Lob der derjenigen, die getötet wurden, und zwar in Form dieser und der nächsten Ayah. Dass es gibt solche Menschen, die schöne Reden schwingen über das Leben dieser Welt, und in Wahrheit sind sie so und so. Und dann die nächste Eier, und von den Menschen gibt es einige, die sich selbst hergeben im Trachten nach der Zufriedenheit Allahs. Und dann gibt es auch, das steht auch in Ibn Kathir, eine andere Auslegung von Qatada, Mujahid und anderen Mufassirin, die sagen, dass diese Eier ist im Allgemeinen über die Munafiqin. Ja, und natürlich, jeder, der diese Eigenschaft hat, sagen wir mal, dieser Akhnas bin Shariq hatte diese Eigenschaft, und jeder andere Munafiq, der diese Eigenschaft hat, auf ihn trifft diese Ayah natürlich zu. Das sind Eigenschaften, die jeder haben kann, und das ist eine Eigenschaft des der Heuchelei. Und jeder, der das hat, macht sich dieser Sache natürlich dann mitschuldig. Also er hat diese Eigenschaft dann, diese schlechte, auch. Also, nämlich, was ist das für eine Eigenschaft? Seine Rede über diese Welt versetzt dich, gefällt dir. Und über diesen Ahmed bin Sharif zum Beispiel wird gesagt, dass er in sehr schönen Worten, also sehr überzeugenden Worten, seine Loyalität zum Islam bekundete. Dass, ja, ich bin mit euch und ich auf mich könnt ihr zählen und egal was passiert, ich bin auf eurer Seite. Solche Sachen. Also das natürlich, wenn jemand so mit zu dir kommt und dich so mit begeisternden Worten umschmeichelt, das ist natürlich in erster Linie, wenn man nicht an sich schlecht von den Menschen denkt, etwas, was einem gefällt und was einem zusagt. Aber, und nicht nur das, dieser Mensch oder diese Munafiqin machen auch noch weiter, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, und sie rufen Allah zum Zeugen, also sie schwören viel bei Allah, für das, was in ihren Herzen ist. Also, was in ihren Herzen ist, nämlich der fehlende Iman. Okay, sie schwören da, aber nein, wir sind wirklich Gläubige und weil wir nämlich Gläubige sind, sind wir auch euch total ergeben und wir helfen euch, wir unterstützen euch, wir sind mit euch. Aber das sind alles nur leere Wörter. In Wahrheit, wa huwa aladdul khisam, in Wahrheit ist er doch der hartnäckigste Widersacher. Sein Inneres ist komplett anders als das, was er versucht, dir vorzumachen. Obwohl er schwört, er ruft Allah zum Zeugen. Und das ist ja auch schon ein Zeichen von seiner Unsicherheit. Ja, ein Lügner hat ja kein Selbstvertrauen. Er weiß, da ist etwas, was ich verbergen muss. Und darum schwört er auch viel. Er schwört viel, damit bloß keiner merkt, dass er nämlich etwas verbirgt, dass er eine Lüge erdichtet hat, dass er den Menschen etwas vormacht. Deswegen schwört er immer wieder und immer wieder. Jemand, der die Wahrheit sagt, der muss nicht andauernd schwören. Der hat ein Selbstvertrauen, was diese Sache angeht. Der weiß, das ist die Wahrheit. Er braucht nicht die Anerkennung der Menschen unbedingt. Und ist sich auch, er weiß, das ist die Wahrheit, ob ich jetzt schwöre oder nicht. Das ist die Wahrheit. Und er ist sich seiner Sache gewiss. Ibn Abbas sagt, dass sie tun so, als ob sie Muslime sind, aber dabei verleugnen sie Allah in ihren Herzen. Und sie schwören, ihre Herzen und Zunge sind gleich. Ja, also das, was ich sage, das habe ich auch im Herzen, ich glaube das wirklich. Und wir unterstützen dich und etc. etc. Aber sie sind zweigesichtig. Wenn sie dir gefallen wollen, reden sie so, mit einer Rede, die dir gefällt, mit Schwüren untermauern sie ihre Rede, sie schwören, dass sie es ehrlich meinen, aber dann, wenn irgendetwas gegen ihren Willen geht, oder wenn sie, wenn etwas ihren Stolz verletzt, oder irgendetwas passiert, was ihr Inneres nach außen bringt, diese innere Schlechtigkeit, dann was passiert? Wahuwa aladdul khisam, dabei sind sie die, und sie sind, oder in Wahrheit, in Klammern, in Wahrheit, sind sie die, aladdul khisam, alad heißt stur, hartnäckig, und khisam, Widersacher, Streiter, also jemand, der streitet. Also ein sturer, streitsüchtiger Mensch. Stur und streitsüchtig. Also wirklich keine schöne Eigenschaft. Und hier wird das also als Eigenschaft eines Munafiq, eines Heuchlers, aufgezählt, dass sie streitsüchtig und stur im Streit sind. Also wenn ihr Interesse in Gefahr ist, dann fangen sie an zu streiten und sind nicht bereit, dem anderen auch nur zuzuhören, sondern wollen nur selbst reden. In einem Sahih Hadith heißt es, dass die Zeichen des Munafiqs sind drei. Wenn er redet, lügt er. Wenn er etwas verspricht, bricht er sein Versprechen. Und wenn er streitet, wird er maßlos. Ja, und das heißt ja, ansonsten immer süße Rede und nein, nein, wir meinen es ernst, wir sind genau wie ihr und ja, ich habe das gleiche im Herzen wie ihr auch, etc., etc. Aber dann, wann streitet ein Mensch? Wenn er etwas, wenn etwas gegen seinen Willen geht. Oder wenn etwas ihn verletzt hat oder etwas seine Ehre verletzt hat. Oder wenn er seine Interessen in Gefahr sieht. Und wenn das passiert, dann kommt dieses Innere raus, wie bei einem überkochenden Topf und er wird maßlos. Dann kommt all das, diese Fassade, die er aufgebaut hatte, mit Schwüren und mit schöner und süßer Honig um den Mund schmierender Rede, diese Fassade bröckelt dann und herauskommt die Wahrheit. Er wird ein streitsüchtiger Mensch, ein sturer, hartnäckiger Streiter, er wird maßlos in seinem Streit. Aisha radiallahu anha sagt, das ist ein Hadith in Bukhari, dass Rasulullah s.a.w. sagte: Inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khatim. Das wahrlich, der am meisten verabscheut wird von den Menschen bei Allah, ist der sture, der hartnäckige Widersacher, Streiter. Allah möge uns alle bewahren vor dieser Eigenschaft, die bei Allah verabscheut wird. Allah hasst diese Eigenschaft bei Menschen, dass sie diese Eigenschaft haben, wie es in einer Aya im Koran auch heißt. Das haben wir den Menschen nicht so ungefähr. Der Mensch wurde aus, also aus niederem Wasser, also aus niederer Flüssigkeit erschaffen. Und dann ist er ein offenkundiger Widersacher. Also wie kann das sein? Seht doch, woher ihr kommt. Und dieses Bewusstsein von dieser Herkunft aus niederem Wasser, also aus einer Flüssigkeit, die man für niedrig erklärt, daraus sind wir erschaffen. Und dann, wenn wir ein bisschen Macht, ein bisschen Bewusstsein erlangen, ein bisschen Redegewandtheit erlangen, dann sind wir und wagen es, die Grenzen so zu übertreten und so übermütig uns zu benehmen, dass wir zu Widersachern, Streitköpfen, streitlustigen Menschen werden und uns so verhalten, wie Allah subhanahu wa ta'ala es verabscheut. In einer anderen Aya heißt es auch über die Munafiqin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auch beschreibt oder offenlegt, dass wenn sie zu dir kommen, also zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dann bezeugen sie, dass sie wirklich Gläubige sind. Und Allah weiß, dass sie nicht Gläubige sind. Oder in einem anderen Ayah heißt es auch über die Munafiqin, und ihr Äußeres gefällt dir. Und du hörst ihre Worte. Ja, also das sind alles Sachen, mit anderen Worten, ihr Äußerliches und ihr Inneres sind komplett verschieden. Das ist auch eine große Lehre für uns, dass wir vielleicht auch mal daran arbeiten, weil wir versuchen ja viel unsere Oberflächlicherscheinung sehr gut zu machen. Ja, unser Aussehen, unser Erscheinen. Und das soll man, man soll ja gepflegt sein und man soll sich nicht verkommen lassen, um Gottes Willen. Aber was ist mit den inneren Werten? Was ist mit meiner inneren Schönheit? Das, was bei Allah gesehen wird. Was ist mit den Herzen? Was ist mit diesen Eigenschaften? Habe ich diese Eigenschaften? Bin ich streitsüchtig? Werde ich im Streit maßlos, wenn ich meine Interessen in Gefahr sehe, wenn ich meine Ehre oder meine Argumente verletzt sehe, bin ich dann kann ich dann auch mal zuhören? Kann ich dem anderen auch mal Recht geben? Kann ich auch, ohne den anderen zu verletzen oder den anderen in Zorn zu bringen, eine normale Austausch von Informationen führen? Oder bin ich dann direkt ein hartnäckiger Widersacher, ein streitsüchtiger Mensch? In einem Hassan-Hadith heißt es, dass Rasulullah s.a.w. sagte, dass wer das Streit lässt, obwohl er Recht hat, für den garantiere ich ein Haus innerhalb des Paradieses. Und dann sagt er weiter, und ich garantiere ein Haus in der Mitte des Paradieses für den, der das lügen lässt, obwohl es nur zum Spaß ist. Und ich garantiere die oberste Gegend vom Paradies für den, der seinen Charakter gut und schön macht. Subhanallah. Und das ist also eine sehr wichtige Aya, denn sie spiegelt auch, hier wird allgemein über die Munafiqin gesprochen, und wir wissen, die Eigenschaften der Munafiqin können auch in Gläubigen auftauchen. Wie Rasulullah s.a.w. sagte, wer eine oder zwei oder mehrere Eigenschaften hat, der hat Eigenschaften des Nifaq, und wer alle hat, der ist ein kompletter Munafiq. Also das sind Sachen, die kann man hier und da haben. Keiner soll denken, nee, ich bin ja gläubig, ich bin ja aufrichtig, ich habe mit diesen Sachen nichts zu tun. Nein, diese Eigenschaften können sich in uns befinden sich wahrscheinlich hochwahrscheinlich auch in uns, und sie können sich auch ausbreiten und breit machen, und Allah bewahre uns, ganz zu dieser vernichtenden Eigenschaft führen, die sich da Heuchelei nennt. Und wenn wir uns jetzt uns selber beobachten und unsere Gesellschaft beobachten, die Gemeinschaft der Muslime beobachten, ohne andere zu verurteilen natürlich, aber ist es nicht so, dass wir oft erleben, dass man zum Beispiel sieht, bei Freunden oder bei den Menschen, die gleich denken wie du, ist die Rede süß und man hat sich sehr gut unter Kontrolle. Und zu Hause ist man nur grimmig oder redet man nur mit harten Worten und ist kaum bereit, ein freundliches Wort zu verlieren. Ja, bei fremden Frauen höflich und zuvorkommend, und die eigene wird erniedrigt und nicht mit Respekt behandelt. Ja, das ist nicht etwas Fremdes. Das sehen wir weit verbreitet in den islamischen Kulturen. Oder auch in der Moschee fromm und, zurückhaltend, aber sobald man draußen die Schuhe nicht direkt findet, dann flippt man direkt aus und wird maßlos. Ja, und jeder von uns soll sich also fragen, bin ich ein streitsüchtiger Mensch? Bin ich maßlos in meinem Streit? Worüber streite ich? Was sind die Punkte, die mich dazu bringen, maßlos zu werden? Und diese Punkte dann einzeln versuchen, wie man eine Krankheit heilt, von sich, aus seiner Person, seine Person davon zu bereinigen. Ja, wo ist denn heute in der islamischen, wenn wir uns die Familien anschauen, wenn wir uns die Gemeinschaften anschauen, wenn wir uns die Vereine anschauen, wenn wir uns irgendeine Organisation anschauen, wenn wir uns die islamischen Länder anschauen, wo ist denn nicht Streit? Ja, und natürlich, man will jetzt auch nicht alles schwarz malen und Alhamdulillah, es gibt auch viele gute Sachen, aber wenn wir uns trotzdem einfach realistisch mal die Mehrheit betrachten, wo ist denn nicht Streit? Wo wird Einigkeit oder eine gemeinsame Basis nicht zerstört durch Streitereien über eigentlich unwichtige Dinge? Aber weil das Maß so schnell übertreten wird beim Streit, deswegen wird auch schnell die Einigkeit zerschnitten, zerbrochen oder kommt gar nicht zustande. Und das heißt nicht, dass man darauf wartet, dass irgendwo eine Familie oder eine Gemeinschaft entsteht, die frei von Unterschieden ist. Und wenn man dann so eine Familie oder so eine Gemeinschaft findet, dann wird man auch erst zerstreiten lassen. Nein, darauf soll man nicht warten. Streit muss gelassen werden, ob man so etwas findet oder nicht. Und man wird eine Gemeinschaft oder nicht mal eine Familie finden, wird man nie finden, wo es keine Unterschiede, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten gibt. Dass es Unterschiede oder unterschiedliche Meinungen gibt, ist etwas sehr Natürliches. Das gab es auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das gibt es seitdem es Menschen von Allah erschaffen wurden. Wenn wir uns nur Mann und Frau betrachten, dann in ihrem Denken, in ihren Handlungsweisen sind sie verschieden. Nichtsdestotrotz sollen sie heiraten, eine Ehe bilden. Und was wäre das jetzt für eine Ehe, wo Mann und Frau sich nonstop nur darüber unterhalten, wie verschieden sie denken? Ja, du bist der Mann, du denkst ganz anders und du machst das so und so. Ich mach das ganz. Ja, ständig nur die Unterschiede besprochen werden, anstatt daran zu denken, dass man doch jetzt eine gemeinsame Basis hat, ein gemeinsames Ziel, eine Familie zu gründen, zu führen. Und diese Basis wird vernachlässigt durch Herauspicken und völlig Überbewerten der Unterschiede. Und kann man denn nicht auch wenn Unterschiede da sind, nicht trotzdem kooperieren? So ist das denn ausgeschlossen? Und für die meisten Muslime ist es mittlerweile leider ausgeschlossen, dass jemand, der in gewissen Sachen anders denkt und natürlich in Grenzen anders denkt. Also manche Dinge kann man als Muslim zum Beispiel natürlich nicht akzeptieren. Ja, ich denke zum Beispiel, dass es zwei Götter gibt. Ja, oder ich denke, der Koran ist gar nicht von Allah. Das ist etwas, was wir nicht mehr akzeptieren können. Und natürlich, da kann man auch nicht mehr kooperieren. In diese Gedanken kann man nicht mehr akzeptieren, weil wir sie für falsch oder für erfunden halten. Aber in gewissen Dingen und in vielen, vielen Dingen ist es okay oder ist es zulässig, dass man eine verschiedene Ansicht von einer Sache hat. Und dann soll man diese Sache nicht zum Hauptproblem des Lebens machen. Und selbst wenn sie ein Problem ist, dann versuchen sie ohne Streit, ohne maßlos zu werden, also das Maß zu verlieren, ohne diese Charakterlosigkeiten versuchen, diese Dinge zu klären. Ja, wir sehen sogar den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn er über jemanden schimpfte, dann nicht auf eine Art und Weise, wo er rot wurde vor Zorn und schrie und kreischte oder kurz gesagt, das Maß völlig übertrat, sondern er war trotzdem aus seiner Zunge, wie er selbst sagte, aus dieser kommt nichts als Haq. Also er hat trotzdem nicht gegen die Wahrheit gesprochen. Das ist etwas, was wir uns auch aneignen müssen, damit einfach die Gesellschaft, die Familien, alles in allem frei wird von dieser heuchlerischen Eigenschaft und somit dann auch weniger Unruhe und Unordnung passieren kann. Denn, er wird ja noch weiter beschrieben hier, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Wenn er sich abkehrt, ja, der Munafiq wird weiter beschrieben hier, der süße Rede einerseits, aber andererseits ist er ein streitsüchtiger Mensch. Er wird weiter beschrieben, dass wenn er sich abkehrt, wenn er weggeht von dir, bemüht er sich eifrig darum, auf der Erde Unheil zu stiften und Saatfelder und Nachkommenschaft zu vernichten. Aber Allah liebt nicht das Unheil. Ja, über diese eine Überlieferung, die ich euch sagte, dass dieser Ahnas bin Shariq, dass als er Rasulullah s.a.w. verließ, sagt man über ihn, wurde er abtrünnig, also er verließ den Islam und ging nach Mekka, um sich den Feinden anzuschließen. Und auf dem Weg zerstörte er die Felder der Muslime und tötete ihre Tiere, das Vieh. Also aus diesem Hass und aus dieser Zerstörungswut, wo sind dann die ganzen schönen Worte hin? Wo waren all die Versprechungen? Wo waren diese Schwüre bei Allah, dass er so loyal und so ergeben war? Das alles war wie eine Luftblase in sich zusammengefallen und er zerstörte, wo er konnte und wo er die Macht dazu hatte, die Felder und die Saat und das Vieh, also Eigentum der Muslime, um ihnen zu schaden, um Unordnung und Fassad zu verbreiten. Und wenn wir sagen, dass diese Eier allgemein auf die Munafiqin beschrieben ist, dann ist also eine ihrer Eigenschaften, dass wenn sie sich abwenden, also bei dir sind sie süße Rede und schwören und versuchen dir zu schmeicheln, aber wenn sie sich abwenden, wenn sie unter sich sind, Dann, was kommt raus aus ihnen? Das Innere kommt raus, ihr Unordnung verbreiten, ihr Ungehorsam, ihr sündhaftiges Leben, wodurch sie auch Unordnung verbreiten, ihre Loyalität zu den Feinden des Islam, all das, was zu Unordnung und Zerstörung führt, kommt heraus. Und all das Gute und Schöne, was sie versprochen haben, ist dann so, als ob sie es nie gesagt hätten. Ja, und das können wir auf alles anwenden. Das können wir auf alles anwenden. Diese Eigenschaft von äußerlich, redemäßig so und so und dann Handlung ganz anders. Ja, zum Beispiel, wenn ihr euch nur unsere Plakate anseht, überall in der Welt. Da kann man nicht sagen, das ist nur hier oder nur da. Überall in der Welt, was für schöne Sprüche einem da entgegen lachen mit schönen und gesunden Menschen, wo geworben wird für irgendetwas, was eigentlich todungesund ist, aber die Plakate genau das Gegenteil versprechen. Ja, die versprechen Glück und Gesundheit. Und wenn man diese Nahrung oder diese Suchtmittel dann zu sich nimmt, dann ist genau das Gegenteil. Sie sind Schaden, sie sind Zerstörung durch und durch. Und Allah sagt hier, und Allah liebt nicht das Unheil. Also die, die sowas machen, die Unheil verbreiten, mit diesen Doppelzüngigkeit, mit dieser Doppelgesichtigkeit, Allah liebt das ganz gewiss nicht. Und Sa'a fil Ardi, er bemüht sich, also er ist bestrebt, er eilt, seine ganze Energie geht dafür, er eilt darin, was zu machen, Gutes zu tun, Gutes zu errichten, Produktives zu leisten. Nein, fil Ardi li yufsida fiha. Er bemüht sich und streift in der Erde umher, um darin Unheil zu stiften. Mujahid sagt dazu, dass wenn ein Munafiq sich wie Fassad in der Erde bestrebt, also mit seiner Doppelgesichtigkeit etc., Allah hält den Regen vom Fallen ab und somit werden die Ernte und die Kinder zerstört. Also das Verhalten des Munafiqs, das Verhalten des Sünders, das Verhalten eines Ungläubigen schadet nicht nur ihm, das schadet der gesamten Umwelt. So schlimm ist das für die gesamte Umwelt, für die gesamte Gesellschaft, dass jemand Allah verleugnet, dass jemand doppelgesichtig ist, dass jemand diese Eigenschaften trägt, die wir gerade besprochen haben. Da gab es eine Studie in Großbritannien über Toxic Food. Ja, und das Toxic Food haben die genannt, das Essen, also Nahrungsmittel kann man sagen, die Nahrungsmittel, in denen die chemische Konzentration sehr hoch ist oder sehr hoch war. Wie zum Beispiel diese industriell hergestellten Nahrungsmittel. Und sie machten eine Studie über die Auswirkungen dieser Nahrung bei Menschen, die das schon seit frühester Kindheit zu sich genommen hatten. Und sie mussten feststellen, dass 25% derjenigen, die noch unter 25 Jahren alt waren, waren unfruchtbar. Subhanallah. Dann 40% aller Krankheiten, die unter 5-Jährigen gefunden wurden, die zu dieser Studie sich bereit erklärt hatten, 40% aller Krankheiten, die unter 5-Jährigen gefunden wurden, waren quasi zurückführbar auf diese Nahrung oder dieses Nahrungsverhalten. Und sie sagten, dass wenn es innerhalb von 500 Jahren genauso weitergehen würde, dann könnte es dazu kommen, dass die Menschheit aussterben würde. Subhanallah. Also die natürlich sich so ernährten. Und wie gesagt, was sehen wir dagegen? Die Werbung genau von dieser Nahrung ist meistens am schönsten. Ja, das sind die witzigsten und originellsten Werbungen sind meistens für Tabak. Oder die schönsten Flaschen oder äußerlich hergemachtesten Flaschen sind meistens für Alkohol. Und beides Dinge, die in sich durch und durch sowas von schädlich sind, aber auf diese Wahrheit kommt man einfach nicht, weil die Äußerlichkeit einen so ablenkt, diese Werbung und diese Slogans einen so ablenken und wir leider mittlerweile auch so empfänglich für alles Oberflächliche sind und uns so leicht beeindrucken lassen für alles, was oberflächlich ist, dass wir gar nicht mehr darauf kommen, dass eigentlich vielleicht gar nicht so gut für uns ist. Subhanallah. Eine weitere Eigenschaft von diesen Menschen, und wir müssen jede Eigenschaft immer wieder genau überprüfen, habe ich diese Eigenschaft? وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ, wenn er sich abkehrt, wenn er sich abwendet von dir, bemüht er sich auf der Erde, Unheil zu stiften. Und er zerstört die Saatfelder und die Nachkommen. Was auch zum Beispiel, wenn ihr euch in gewissen Gegenden dieser Welt umschaut, werdet ihr sehen, dass dort mit allerlei schönen Versprechungen oder Plakaten oder Verträgen, alles Mögliche versprochen wurde. Also wenn man das so liest, dann gefällt einem das, diese Rede gefällt einem. Und dann werden einem Dinge angedreht und natürlich jeder ist verantwortlich, auch der das nimmt oder entgegennimmt, natürlich. Nichtsdestotrotz werden einem Dinge angedreht, wie zum Beispiel, wenn ihr das wisst, dass solche Pestizide werden in die dritte Welt exportiert, verkauft sogar, die in der ersten Welt schon verboten sind. Ja, und die werden dann mit aller möglichen Werbungen und Versprechungen an die dritte Welt weitergegeben, die sich das natürlich auch nicht anders leisten können. Und durch diese Pestizide wären Saatfelder und die Tiere, die sich davon ernähren, im wahrsten Sinne des Wortes zerstört. Ja, das wurde zum Beispiel in einigen Gegenden der Welt wurde nachgewiesen, dass Tiere und Kinder mit neurologischen Defiziten geboren werden, weil die Dinge, die sie essen, sowas von vergiftet sind. SubhanAllah. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem dieser Gegensatz von äußerlichen Versprechungen und dann, wenn sie dann die Macht haben, wenn sie dann sich abkehren, dass so viel an Fassad dann herauskommt. Wa Tawalla kann auch übersetzt werden, der Sa'irisa kann auch übersetzt werden, als wenn er die Macht hat, wenn ihm die Macht gegeben wird. Also vorher hat er schöne Versprechungen gemacht und gesagt, wenn ich kann, dann helfe ich dir so und ich bin dir so treu ergeben und wenn ich doch nur könnte und etc. Und wenn er dann die Macht hat, wenn ihm die Macht gegeben wird, dann, was macht er? Setzt er diese guten Versprechungen, diese guten Vorhaben wirklich in die Tat um? Nein, er bemüht sich auf der Erde, Unheil darauf zu stiften und tötet Nachkommen und Saatfelder. Zerstört die Saat und die Nachkommenschaft. Und glauben wir uns bewahren, dass wir einen von diesen Eigenschaften auch nur im Entferntesten in uns tragen. Und wenn ihm gesagt wird, also so einem Menschen, der diese Eigenschaften hat, ittaqillaha, fürchte Allah, akhadathu al-izzatu bil-ithmi. Und wenn man zu ihm sagt, fürchte Allah, also lass ab davon, hör auf mit dem Fassad, hör auf Unordnung und Zerstörung zu verbreiten. Sieht er dann seinen Fehler ein? Ist er reumütig? Sieht er ein, dass er Schlechtes gemacht hat? Nein. Dann reißt ihn der Stolz zur Sünde hin. Die Hölle soll ihm Genüge sein. Wahrlich eine schlimme Ärgerstatt. Subhanallah. Ja, wir hatten ja vorhin, vor dem schon in Surat al-Baqarah schon gelesen, dass wenn man ihnen sagt, la tufsidu fil ard, macht kein Fassad auf Erden, dann sagen sie, wir sind doch die, die Gutes tun. Also im Entferntesten sind sie nicht dazu bereit, überhaupt Kritik entgegenzunehmen, geschweige denn darüber nachzudenken, geschweige denn diese Kritik auf sich zu beziehen, sondern sie verweigern jede Kritik, nehmen das überhaupt gar nicht auf sich, fühlen sich überhaupt nicht angesprochen. Und hier wird sogar noch ein Schritt weiter gesagt, dass der Stolz reißt ihn zur Sünde hin. Sein Ego wird zum Problem. Sein Stolz, sein Ehre. Ja, das, was wir, willst du sagen, fürchte Allah? Ich mache doch alles richtig. Ja, was steht dann zwischen Reue, Einsicht und diesem Menschen? Sein Ehre, sein Stolz, sein Ego, er kann keine Kritik vertragen. Er kann nicht vertragen, dass jemand ihm etwas Schlechtes beargwöhnt. Also nochmal, jemand kommt, redet wunderschön, überzeugt alle von seinem Wohlwollen, doch in Wahrheit, wenn etwas gegen seinen Stolz, gegen seinen Willen geht, wenn er einen Fehler macht und man ihn darauf hinweist, indem er zum Beispiel sagt, Ittaqillah, da kommt all das Innere heraus, sein Stolz reißt ihn zur Sünde hin, das waren alles nur Worte, alles nur Luftschlösser, die er gebaut hat, auf Worten kann man nichts bauen und so ist ein Munafiq. Und Allah möge uns bewahren. Wenn dem Munafiq also ein Rat gegeben wird, zum Beispiel Ittaqillah, wird er zornig, da er gewohnt ist, Schlechtes zu tun. Ja, so lesen wir in Ibn Kathir. Er wird zornig, weil er aus Gewohnheit, er tut Schlechtes sowieso. Und er hat sich das so schön geredet, dass er ja gar nicht Schlechtes tut, dass er das auch überhaupt nicht vertragen kann, dass man ihm so etwas sagt. Ibn Mas'ud radiallahu anh sagt, dass es die größte Sünde bei Allah ist, dass zu seinem Diener oder dass zu einem Diener gesagt wird, Ittaqillah, und er sagt, Alayka bi nafsik. Kümmere dich um dich selbst. Die größte Sünde bei Allah. Und der Sa'idi sagt, dass jemand, dem so gesagt wird, Ittaqillaha, für ihn ist wajib, dass er einsieht und bereut. Subhanallah. Natürlich Vorausgesetzt, jemand hat Recht, das zu sagen. Nicht jetzt, jeder kommt an und unterschiebt dir irgendwelche Sachen. Natürlich muss da eine Basis sein. Nichtsdestotrotz sollte man nicht auf diese Art und Weise reagieren. Das Aleika Binafsik. Ja, guck dich selber an. Ja, was guckst du auf meine Fehler? Kümmere dich um dich selbst. Nein, auf diese Art und Weise sollte man nicht. Denn wessen Name wurde hier genannt? Allahs Name. Fürchte Allah. Und egal, ob wir jetzt Sünder sind oder nicht, wir haben Allah zu fürchten. Und besonders in dem Moment, wo jemand sogar recht hat, indem er uns für unseren Fassad oder unsere Sünde oder sonst etwas einen Rat gibt oder kritisiert. Über Umar radiallahu anhu wird gesagt, dass er, wenn ihm jemand sagte, ittaqillah, und Umar radiallahu anhu, in seiner Zeit wurde Rom und große Herrschaften wurden erobert, ein starker Mensch, dass er legte seine Wange in den Staub, wenn ihm ittaqillah gesagt wurde. Subhanallah. Allah möge uns Demut und Einsicht schenken, dass wir auch unsere Fehler direkt einsehen, wenn es so weit kommt, dass jemand sie uns nennen muss. Jetzt kommt die zweite oder eine andere Art von Mensch. Und wir wollen alle so werden, wie diese zweite Art, die jetzt beschrieben wird. Über den Munafiq sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala, dass wer so reagiert, wenn ihm gesagt wird, ittaqillaha, dann reicht ihm der Stolz, nimmt ihm der Stolz bil ismi mit der Sünde. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, so soll die Hölle ihm Genüge sein. Die Hölle soll ihm Genüge sein. Da kommt so ein Stolz und so schöne Reden, alles äußerlich so perfekt durchdacht. Ja, er schwört auch bei Allah. Und was Allah sagt ganz kurz über ihn, dass die Hölle ist ihm Genüge. وَلَا بِئْسَ الْمِهَادُ, und sicherlich, das ist eine schlimme Lagerstatt. Also wohin führt dann all dieses Äußerliche, all die Energie, die dieser Mensch für das Äußerliche, für dieses Imponieren investiert hat? All diese Energie, wohin hat sie ihn geführt? Wohin hat sie ihn geführt? Dass Allah hier im Koran über ihn sagt, die Hölle sei ihm Genüge. Allah möge uns bewahren. Also wofür kämpft dann dieser Mensch? Ja, er hat nur für den Genuss in dieser Welt gekämpft, aber wie lange will denn solch ein Mensch und wollen wir in dieser Welt denn genießen? Wenn Allah dann doch sagt, dass letztendlich wird so ein Mensch in die Hölle gehen, wird die Strafe von Allah kosten müssen. Das Wort Jahannam kommt von einer Wortwurzel, die heißt Dunkelheit. Und Jahannam sagt man halt Ort der Dunkelheit. Wir erfahren aus Hadithen, dass das Feuer der Hölle schwarz ist. Also es ist zwar ein Feuer da, aber trotzdem ein Ort der kompletten Dunkelheit und Allah möge uns alle davor bewahren. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es auch manchen, das sind andere, eine andere Art von Mensch, dessen Inneres und Äußeres nicht widersprechend ist, sondern im Gegenteil, dessen Inneres und Äußeres gleich ist, der sich selbst im Trachten nach Allahs Zufriedenheit verkauft. Und Allah ist zu den Menschen gnädig. Jemand, der sich für Allahs Zufriedenheit verkauft. Etwas verkaufen heißt ja etwas hergeben. So zum Beispiel, ich verkaufe jetzt mein Buch. Kann ich ja nicht ein paar Seiten ausreißen und für mich behalten, sondern dann verkaufe ich das ganze, komplette Buch und kriege dann was dafür. Das, was wir hier kriegen, ist die Zufriedenheit von Allah. Das ist für den Gläubigen das höchste Gut, was er erwerben kann, dass er weiß, Allah ist mit mir zufrieden. Ja, das wird ja auch am Tag der Auferstehung wahrscheinlich der schönste Moment sein, wenn Allah einem dann bekundet, dass ja, mit euch bin ich zufrieden, hier geht ein in meine Zufriedenheit, geht ein in mein Paradies. Subhanallah. Und was muss man aber dafür hergeben? Oder wie werden diese Menschen beschrieben? Was haben sie dafür hergegeben? Haben sie einen Tag in ihrem Leben dafür gewidmet, dass heute arbeite ich mal für Allahs Zufriedenheit oder ein Jahr in ihrem Leben? Nein, man yashri nafsahu. Er hat sich selbst verkauft. Alles, was wir sind, unsere Person, unser Wesen, einfach hergeben. Für Allah verkaufen. Nichts davon zurückhalten. Und dafür dann die Zufriedenheit von Allah erwerben. Und Allah ist gnädig gegenüber seinen Dienern. In Ibn Kathir heißt es, dass Ibn Abbas radiallahu an und andere sagen, dass diese Ayah wurde über Suhaib al-Rumi, Suhaib bin Sinan al-Rumi, offenbart, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der seine Geschichte ist lang, könnt ihr inshallah selber auch nachlesen. Nur jetzt, um die Ayah zu verstehen, er wurde also Muslim, relativ früh, und wollte dann, als die Muslime auswanderten von Mekka nach Medina, auch nach Medina auswandern, um in der Gesellschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam seinen Islam ausleben zu können. Und er war auf dem Weg nach Medina und auf dem Weg hielten die Feinde des Islam, die Mekkaner, die Ungläubigen, ihn zurück und bedrohten ihn und sagten, solche Dinge wie, dass du bist in Mekka erst zu Wohlstand erlangt, hast du erst Wohlstand erlangt und wir werden dich gewiss nicht gehen lassen. Ja, weil sie hatten ja ein Problem damit, dass immer mehr Leute nach Medina gingen. Und Sahib Rumi verbarg sich dann hinter einer Anhöhe oder einem Hügel oder sowas und er sagte, dass ich sage euch die Orte oder den Ort, wo mein Besitz in Mekka verborgen ist und ihr geht und nehmt meinen Besitz. Ja, aber lasst mich dafür gehen. Und ansonsten, wenn ihr euch nicht auf diesen Handel einlasst, dann wisst ihr, was für ein guter Pfeilbogenschütze ich bin. Und mit anderen Worten, ich werde dann auch zurückschlagen, wenn ihr mich jetzt bekämpft. Und die Mekkaner waren zufrieden damit, sagten, okay, wenn er uns seinen ganzen Besitz lässt, dann lassen wir ihn doch gehen. Und sie haben ihn gehen lassen. Und so kam also Suhaib ar-Rumi wortwörtlich, buchstäblich mit leeren Händen in Medina an. Jetzt stellt euch vor, ich meine, in unserem Leben gab es wahrscheinlich noch nie einen Tag, wo wir komplett mit leeren Händen dastanden, geschweige denn, dass wir mit leeren Händen dastanden für den Dien, für die Zufriedenheit von Allah. Dieser Mensch kam mit nichts in Medina an und in der Nähe von Medina, als er fast da war, traf er dann Omar und einige andere Gefährten des Propheten und sie sagten zu ihm, dass dein Handel war erfolgreich. Und er antwortete, euer Handel auch, möge Allah euren Handel nie verlustreich machen, was ist denn? Und er hat nicht verstanden, was sie meinten. Subhanallah, wie demütig auch. Also, dass er fragt noch nach. Also, wir hätten uns wahrscheinlich selbst so gefeiert, dass wir, ich habe alles geopfert für Islam und guck, was ich bin jetzt. Ich will jetzt ganz oben behandelt werden. Ja, aber er sagte, was ist? Und Amr sagte, dass diese Ayah, وَمِنَ النَّاسِ sie wurde über dich offenbart. Subhanallah, wahrscheinlich der glücklichste Tag in dem Leben dieses Menschen. Dass Allah eine Ayah im Koran über ihn, über sein Handeln, im Wohlwollen, als Lob über sein Handeln offenbarte. Und dann wird in Ibn Kathir auch erwähnt, dass Rasulullah auch zu ihm sagte, dein Handel war erfolgreich oder dein Handel war profitabel, o Abu Yahya. Dein Handel war erfolgreich, profitabel, o Abu Yahya. Und er sagte das einige Male. Subhanallah. Und natürlich, diese Ayah wurde über dieses bestimmte Ereignis offenbart, aber jeder, der diese Eigenschaft trägt, wie in Ibn Kathir auch heißt, dass diese Ayah gilt für jeden Mujahid, der sich selbst hergibt, der sein Ego, sein Stolz, sein Leben, sein Körper, alles hergibt, für Zufriedenheit von Allah zu erwerben. Das Ziel ist ihm so wichtig, dass er kein Opfer scheut, kein Hindernis ihm zu groß, zu ungemütlich ist, um es aus dem Weg zu räumen. Er ist so konsequent in diesem Streben nach der Zufriedenheit von Allah, weil er weiß, was das bedeutet. Die Zufriedenheit Allahs heißt, dass wir das Paradies als Belohnung bekommen. Dass wir das Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala, Ewigkeit, die Zufriedenheit von Allah genießen zu dürfen. Und dafür erträgt er dann diesen kurzen, im Gegensatz zum jenseits sehr kurzen, steinigen Weg des Opferns, den er hier in dieser Welt ertragen muss. Subhanallah. Und über Sahib Rumi, wenn ihr die Geschichte lest, inshallah, vielleicht irgendwo, wo ihr Sahaba-Geschichten habt oder in einem Buch, vielleicht könnt ihr nachlesen. Nur kurz, dass er als Kind wurde er verschleppt, oder sein Stamm wurde, wie sagt man, so Räuber kamen und haben dann die Kinder genommen und versklavt. Als er ein Kind war schon. Und er war lange als Sklave, hat er dann unter Römern gelebt. Und hörte dann da irgendwann da von so christlichen Sterndeutern und christlichen Priestern, hörte er, dass es an der Zeit wäre, dass bald auf der arabischen Halbinsel, in Mekka irgendwo, ein Prophet auftauchen würde, der in ihren Büchern prophezeit war. Und er wünschte sich, dass er doch dorthin gelangen könnte, aber als Sklave, ich meine, subhanallah, wenn ein Sklave würde ja normalerweise denken, dass ja gut, was habe ich damit zu schaffen? Ja, Propheten hin, Propheten her. Ich bin Sklave und Allah wird mich schon nicht fragen danach. Ja, weil ich bin eh Sklave, ich kann ja eh nichts dafür, dass ich hier bin. Bin ja nicht freiwillig hier. Aber er wünschte sich und obwohl er Sklave war, das könnte ich doch dorthin kommen und diesem Propheten Gesellschaft leisten. Bei diesem Propheten sein. Und Allah, diesen Wunsch von ihm, fand Allah wohl, subhanahu wa ta'ala, aufrichtig und Subhanallah, er gelangte dann durch Verkauf und Wiederverkauf etc. nach Mekka. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Prophet wurde, war er einer der frühen Anhänger des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Mensch hätte jetzt auch sagen können, Moment mal, ich habe ja schon so viel Prüfung durchgemacht, Ich bin als Kind schon versklavt worden, habe meine Familie nie wieder gesehen und ich habe schon so viel durchgemacht. Jetzt noch auswandern und dann auch noch meinen ganzen Besitz lassen, das ist mir zu viel. Ja, das hätte er sagen können. Also es wäre eine normale menschliche Reaktion gewesen. Aber nichtsdestotrotz, er hatte schon ein so hartes Leben hinter sich und trotzdem war er bereit, schon wieder alles herzugeben, schon wieder von null anzufangen. Hauptsache, er konnte nach Medina, um seinen Dien auszuleben, und hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst hergegeben für die Zufriedenheit Allahs. Subhanallah. Ja, ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist ja euch ein deutlicher Feind. Ja, ayyuhalladhina amanu. Ibn Mas'ud radiallahu an sagte, dass wenn ihr Allah hört, ja, ayyuhalladhina amanu, also wenn ihr diesen Ruf hört, das O, die ihr glaubt, wenn ihr so gerufen werdet, dann achtet es und horcht. Denn etwas Gutes, wenn er gibt euch etwas Gutes oder er verbietet euch etwas Schlechtes. Also es betrifft uns direkt selber. Und ihr sollt nicht denken, ja, ihr Ladina Amun, damit sind wieder irgendwelche anderen gemeint. Ich habe das ja alles schon verstanden und deswegen fühle ich mich auch nicht angesprochen. Oder ich muss das jetzt nicht so ernst nehmen. Also jeder von uns soll sich direkt angesprochen fühlen, horchen, aufmerksam sein, denn etwas Gutes wird uns gegeben oder etwas Schlechtes verboten. Also wie dem auch sei, für uns ist hier ein Nutzen, ein großer Nutzen drin. Deswegen sollen wir auch unsere Aufmerksamkeit darauf, unsere Aufmerksamkeit schenken. Und zwar werden wir hier aufgefordert, in den As-Silm, in Islam, ganz und gar einzutreten. Ganz und gar einzutreten. Silm ist der Gehorsam und der Islam tretet ein in den, also in die Gottesergebung, in den Gehorsam, in eine Art und Weise euer Leben zu verrichten, die Allah gefällig ist, die Allah gehorchend ist und somit dann auch Allah gefällig. Mit anderen Worten, Al-Islam. Tretet ein in den Islam und zwar als Vollzeitjob. Nicht mal seid ihr im Islam und mal aber auch nicht. In gewisser Hinsicht seid ihr schon Teil des Islam oder wollt ihr schon Muslime sein, aber in mancher Hinsicht auch nicht. Wie zum Beispiel die Rituale, okay, die akzeptiere ich. Aber was mein Business oder meine Art und Weise, Geschäfte zu führen angeht, oder mein Privatleben oder meine Art und Weise zu heiraten, meine Kultur, meine Feierlichkeiten, meine Beerdigungen, da will ich bitte so agieren, wie es in meiner Tradition Teil ist und da will ich nicht, dass der Islam sich einmischt. Oder manche Dinge, die will ich von meinem Selbstverständnis, von meinem Ego beibehalten. Da will ich nicht, dass der Islam mich zwingt, mich zu ändern. Ja, so Teil, nicht diese Teilzeitgeschichte, sondern Vollzeit in jeder Hinsicht, in allen Dingen, mit unserem Leben, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, unserer Energie, in jeder Hinsicht in den Islam, in den Gehorsam einzutreten. Wenn ihr an das Beispiel denkt von Ibrahim a.s., wie Muhammad a.s., dass er, sein Charakter, der Koran war. Also er pflegte Allah zu gedenken in allen Gelegenheiten, zu allen Zeiten. Also sein Schlafen, sein Essen, sein Trinken, alles war so, wie es von Allah gewollt war, wie es Allah am meisten zufriedenstellte. Und nicht so, wie Shaitan oder sonst irgendetwas es uns einflüstert oder vormacht. Mujahid sagt in Ibn Kathir, dass Udkhulu fis-Silmi kaffah, tut alles Gute und Fromme. Und er sagt, dies ist für die Gläubigen der Ahlul Kitab. Und Ibn Abbas erklärt weiter, denn manche von ihnen, also Gläubige der Ahlul Kitab, die Leute von Juden und Christen, die Muslime wurden, sie praktizierten noch Teile der Tora. Und ihnen wird gesagt, sie sollen der Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz und gar folgen, ganz und gar nehmen. Ja, und sie wurde das. Laut Ibn Abbas wurde das über sie offenbart, aber natürlich gilt das auch für uns, dass wir haben auch schon die Schahada gesagt, wir sind Teil dieses Ganzen, das sich da Islam nennt, aber sind wir denn wirklich ganz reingekommen in diesen, wenn ihr euch vorstellt, das ist wie ein Haus oder wie ein Zimmer. Und wir sollen da ganz eintreten. Mit unserer ganzen Person. Nicht nur oberflächlich. Nur in Grenzen. Sind wir das denn auch wirklich? Oder versuchen wir in einer Zeit in zwei Autos zu fahren. Oder sitzen halb im Auto, aber sind halb noch draußen. Ja, was ist, wenn das Auto jetzt losfährt? Wem wird geschadet? Uns selber. Und Allah warnt uns also, wala tattabi'u khutuwati shaitan, geht nicht den Fußstapfen Shaitans hinterher. Mit anderen Worten, folgt nicht Shaitan. Hier ist der richtige Weg. Hier ist das Eintreten in Islam ganz und gar, also den Islam ganz nehmen und sich auch dem Islam ganz geben. Also beidseitig. Den Islam ganz und gar nehmen, alle Aspekte des Islam mitnehmen, mit in sein Leben integrieren und auch sich selber dem Islam ganz und gar ergeben. Und nicht in irgendeiner Sache Shaitan folgen. Im Koran steht, innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahrlich, er befiehlt euch doch nur Schlechtes und Schändliches und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Also wo ist denn der loyal oder uns wohlwollend gegenüber, Shaitan, dass wir ihm folgen sollten? Ja, warum mit links essen, wenn du mit rechts essen kannst? Wenn Rasulullah doch sagt, dass wir sollten mit rechts essen und links ist die Art und Weise von Shaitan zu essen, dann warum sollen wir mit links essen? Warum sollen wir dem Weg und die Art und Weise folgen, die von Shaitan uns eingegeben wird, wo er doch nur will, dass wir Schändliches tun, dass wir uns schaden? In einer anderen Ayah heißt es, er ruft nur seine Partei, damit sie auch Bewohner des Höllenfeuers sein können. Steht im Koran. Das ist das einzige Ziel, das er verfolgt, dass wir ihm folgen, nicht damit es uns besser ergeht oder damit wir die Wahrheit erkennen, damit wir erleuchteter sind. Nein, das einzige Ziel, dass was Shaitan verfolgt, ist, dass wir Teil mit ihm des Höllenfeuers werden. Allah möge uns alle bewahren. Und Allah beschreibt ihn, dass wahrlich er ist doch euer offenkundiger Feind. Also ist doch ganz klar, dass er euer Feind ist. Seitdem Adam a.s. erschaffen wurde, hat er seine Feindschaft schon offen verkündet. Und in allem, was er euch befiehlt oder euch vormacht, ist er euch gegenüber feindlich gesinnt. Also warum solltet ihr ihm folgen? Und Allah lädt hier ein zum geraden Weg, zum Eintritt in die Unterwerfung, in den Islam. Ganz und gar oder allesamt sollen wir eintreten. Und warnt uns also ganz deutlich vor den Folgen des Shaitans. Innahu lakum aduwwun mubin, wahrlich, er ist euch ein deutlicher, offenkundiger Feind. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wenn ihr aber strauchelt, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, so wisst, dass Allah allmächtig und allweise ist. Wenn ihr aber strauchelt, strauchelt kann man auch sagen, ausrutscht. Also man geht, wie Jazadi erklärt, Zalaltum, dass dort, wo der Schritt fester aufsetzen sollte, rutscht er und man fällt. Und damit ist der Ungehorsam und die Sünde gemeint. Also wenn ihr euch versündigt, wenn ihr ungehorsam seid, obwohl Allah gesagt hat, tretet ein in den Islam ganz und gar, der gerade Weg ist klar vor uns ausgebreitet, aber man geht und geht und ohne es, wie rutscht man denn aus? Man rutscht ja nicht aus, weil man extra jetzt hinfallen möchte, sondern das ist etwas Unaufhaltbares, ohne es zu merken, fällt man einfach, man hat nicht aufgepasst, man war unachtsam, man war nicht genau bei der Sache. Gut, wenn das jetzt passiert ist, wenn man jetzt Ungehorsam oder Sünde gemacht hat, ausgerutscht ist, wie benimmt man sich, wenn man verständig ist, wenn man ein bisschen Verstand hat, bleibt man jetzt liegen? Ja, sagt ein verständiger Mensch, oh, wenn ich jetzt schon ausgerutscht bin, ich wollte mich ja sowieso gerade kurz ausruhen, dann bleibe ich jetzt auch direkt sitzen. Nein, ein verständiger Mensch, der sein Ziel vor Augen hat, der weiß, wohin er geht, der weiß, wie gefährlich es ist, hier liegen zu bleiben, der steht auf und geht sofort weiter. Und der Weg liegt klar vor ihm. Und Allah sagt auch, nachdem die klaren Beweise zu euch gekommen sind, die Warnung von Allah, der Koran, die Sunna, alles zu euch gekommen ist, dann wisst, Allah ist allmächtig und allweise. Mit anderen Worten, er hat die gesamte Macht, er ist machtvoll, euch zu nehmen. Euch direkt zu nehmen und direkt zu bestrafen. Wie Ibn Kathir gesagt, dass wenn ihr abweicht, nachdem die klaren Beweise zu euch kamen, Allah hat alle Macht, euch zu strafen. Und wollen wir jetzt warten, bis Allah Strafe kommt und dann erst aufstehen und weitergehen? Und dann erst aufpassen, dass wir nicht wieder ausrutschen? Dass wir nicht wieder in Ungehorsam und Sünde fallen? Obwohl die klaren Beweise da sind, obwohl Allah klar gesagt hat, das ist gerader Weg, das ist falscher Weg, bitte nicht hier lang gehen? Und die klaren Beweise schon zu uns gesandt wurden? Wisst, dann ist Allah allmächtig und allweise. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Erwarten Sie denn etwas anderes, als dass Allah in Schattenbechern aus Wolken zu Ihnen kommt und die Engel? Also, worauf warten Sie denn? Worauf warten denn die, die in Sünde und Ungehorsam verweilen? Worauf warten Sie, dass Allah und die Engel selbst erscheinen in einem Schirm aus Wolken? Mit anderen Worten, warten Sie auf den Tag der Auferstehung, denn dann, das ist der Tag, an dem Allah und die Engel so erscheinen werden, wie sie hier beschrieben sind. وَقُضِيَ الْأَمَرُ Und dann sind alle Angelegenheiten beschlossen. Wie Ibn Kathir sagt, dass an Yawm al-Qiyamah wird Allah über den Ersten und den Letzten richten und dann wird alles zu ihm zurückgebracht für den Richtspruch. Ja, das wird dann sein. Warten Sie denn auf diesen Tag, wenn alles schon beschlossen wird, wenn alles schon entschieden wird, dass der geht dahin, der geht dahin, der wird bestraft, der wird belohnt, der gehört zu den Guten, der gehört zu den Schlechten, zu den Sündern. Warten Sie auf diesen Tag. Wollen Sie dann, will dann der Ausgerutschte wieder aufstehen, sich wieder besinnen, wieder weiter auf den geraden Weg gehen, dann in die Unterwerfung ganz und gar eintreten, wenn schon der letzte Befehl gefällt ist? وَقُضِيَ الْأَمْرُ Also, die klaren Beweise sind doch schon gekommen. Worauf wartet ihr denn noch? Dass jetzt der Tag der Auferstehung anbricht. Aber dann, selbst wenn jemand dann noch einsieht, wird es ihm nicht mehr nützen, denn nun ist es keine Prüfung mehr. Denn dann ist die Prüfung schon gelaufen, dann wird einem der Iman, den er dann leistet, sein Iman wird ihm nichts mehr nützen. Denn er hatte vorher schon genug Chance und die klaren Beweise waren da, wie Allah hier auch sagt. Und der Yawm al-Qiyamah wird auch beschrieben, dass die Engel werden auf Schatten von Wolken herabkommen und Allah, wie er will. Wie Abu al-Aliya in Ibn Kathir sagt. Und wie war das denn mit den früheren? Haben Sie denn, auch selbst wenn solche Wunder passieren sollten, dass Allah uns erscheint und die Engel uns erscheinen, und wir dann sagen, ja, jetzt glaube ich, jetzt trete ich ein in die Unterwerfung. Dann, sel bani Israela, kam ateinahum min ayatin bayyina. Das fragt doch die Kinder Israels, wie viel wir ihnen an klaren Beweisen, an klaren Zeichen gaben. Also wie viele Wunder hatte denn Bani Israel? Die Teilung des Meeres, die Versorgung in der Wüste durch Allah, direkt vom Himmel, durch Nahrung, dann die Ertränkung von Pharaon, dann die weiße Hand von Musa a.s., dann dieser Stock von Musa a.s., der zur Schlange wurde, etc., etc., etc. So viele Wunder, die so eindeutig waren. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon so eine lange Liste gelesen von den sündhaften Verhalten von Bani Israel, von den Ungehorsam von Bani Israel, mit dem sie immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala verärgerten, erzürnten, bis dass Allah subhanahu wa ta'ala schließlich sie verurteilte und sagte, auf sie kam der Zorn von Allah herab. Jetzt ja, fragt die doch, wie viele klare Zeichen die hatten, hat das sie denn dazu gebracht, Allah eher zu gehorchen, Allahs Zufriedenheit eher zu suchen? Ja, die Leute fragten jetzt zur Zeit des Propheten, und wir sind auch oft leider so, dass sie fragen nach Zeichen. Ich will ein Zeichen von Allah. Wie viel hatten denn, wie gesagt, denn die Israel-Zeichen oder wie viele Zeichen habt ihr denn schon? Allah hat euch doch schon so viele klare Beweise gegeben. Und Allah gab ihnen auch die klaren Beweise und auch die Ni'ma, die Gabe von Allah, traf sie auch. Also sie wurden in der Wüste versorgt, sie wurden errettet aus der Sklaverei, ihnen wurde eine neue Heimat gegeben, ihnen wurde himmlische Nahrung gegeben. Und wie reagierten sie? Sie wollten anstatt himmlische Nahrung Zwiebeln und Gurken und Knoblauch. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das zusammen gelesen. Also sie zogen den Unglauben dem Iman vor, ignorierten Allahs Gnaden. Und das zeigt uns also, dass jemand, der nicht glauben will, dem der Gehorsam gegenüber Allah einfach zu schwer ist, der nicht opfern will für Allah subhanahu wa ta'ala, der wird sich auch von Wundern nicht dazu bringen lassen, Allah mehr zu gehorchen als vorher. Und sie werden hier noch kritisiert, dass وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ja, frage die Kinder Israels. Und wenn aber einer die Gunst Allahs abändert oder auch eintauscht, also hier bitte, ich will das nicht, ich gebe dir was anderes. Nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah streng im Bestrafen. Ja, und das ist ja genau das, was Bani Israel machte. Und wir auch, wenn wir immer wieder, und auch zur Zeit des Propheten, der Koran wird offenbart, der Gesandte Allah ist vor einem und man fragt nach Zeichen. Man fragt nach Wundern. Und wenn man dann diese Wunder bekommt, diese Zeichen bekommt, wie jetzt zum Beispiel in Form des Koran auch, dann was machen wir mit diesem Zeichen, mit diesem Beweis von Allah? Werten wir es so, wie es gewertet werden soll? Erkennen wir es so an, wie es anerkannt werden soll? Und Allah sagt, dass wer die Gaben von Allah abändert oder umtauscht, nachdem Allah sie ihm gegeben hat, Allah ist streng in der Strafe. Wie Bani Israel machte, sie bekamen, wie gesagt, himmlische Nahrung und sie wollten anderes dafür. Sie waren zu langweilig, diese Sachen immer wieder zu essen. Sie bekamen den Status vom bevorzugten Volk. Sie sollten andere Menschen zum Islam einladen. Sie bekamen Propheten nach Propheten. Und wie gingen sie mit dieser Gabe von Allah um? Das haben wir alle schon zu Genüge besprochen. Und sie sollen also, weil hier besteht ja, frag Bani Israel. Also frage sie und mit anderen Worten zieht eine Lehre daraus, dass wie viel hatten die denn an Gaben und Gunst von Allah und Zeichen und alles Mögliche, damit sie den geraden Weg folgen würden, damit sie in den Islam ganz und gar eintreten würden. Aber wenn jemand in As-Silm nicht eintreten will, dann wird ihn auch diese ganzen Zeichen und Wunder nicht dazu veranlassen. Also Allah gibt uns die Ni'ma, die Rechtleitung, ein Buch, einen Propheten und man tauscht diese Ni'ma ein, man achtet diese Ni'ma nicht, diese Gabe von Allah nicht und tauscht sie ein gegen Ungehorsam, Irreweg, Kufr. Dann verspricht Allah hier also, Allah ist streng im Strafen und das kann eine Strafe in dieser und in der nächsten Welt sein. Wenn wir an Bani Israel, wenn wir an diesem Beispiel festhalten, dann wurden sie auch schon in dieser Welt bestraft, die im Koran auch steht, dass sie wurden getroffen mit Zorn von Allah und sie wurden getroffen mit Armut, Erniedrigung von Allah, auch schon in dieser Welt. Ja, und wir haben in der Geschichte schon besprochen, dass was für Prüfungen auf Bani Israel herabkamen, wie sie vertrieben, ihre Ulama getötet wurden, ihre Bücher verbrannt wurden, sie heimatlos gemacht wurden und all das ist uns nicht unbekannt, wenn wir heute auch den Zustand der Muslime betrachten, dann ist das sehr ähnlich dem, was Bani Israel auch mehr oder weniger durchmachte. Was veranlasst den Menschen, den rechten Weg zu verlassen oder zu lassen und den falschen, den Ungehorsam, die Sünde, diesen Weg der Sünde zu begehen? Zuyyina lilladina kafaru alhayatu dunya. Ausgeschmückt ist denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben. Das diesseitige Leben ist sehr attraktiv für jemanden, der ungläubig ist, der keinen Glauben an das Jenseits hat. Denn natürlich, dann ist das Diesseits, wenn man das Jenseits ausklammert, nicht daran glaubt, dann ist das Diesseits alles. Und das ist dann in allen möglichen Farben verschönert und attraktiv gemacht durch Shaitan und man hört dann auch auf den. Und die sind so geblendet von dem Leben dieser Welt, dass sie blind werden für alles, für alle Beweise, für alle Zeichen, für alle Wunder, die vom Jenseits, vom geraden Weg sprechen. Und sie gehen noch einen Schritt weiter, nicht nur, dass sie das Jenseits verleugnen und dass sie das Diesseits so attraktiv und anziehend finden. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Also sie machen sich lustig, sie spotten über diejenigen, die gläubig sind. Also nicht nur, dass sie selber nicht diesen geraden Weg gehen, dass sie den falschen Weg, den Weg der Erfüllung dieser Welt, der Genusses dieser Welt selber angenommen haben, sondern sie machen sich auch noch lustig über diejenigen, die ihr Leben im Diesseits hier unteropfern, aufgrund des Lebens im Jenseits, das finden sie lächerlich. Für den Gläubigen ist das Leben in dieser Welt nicht mehr wert als der Flügel einer Mücke. Es ist eine Notwendigkeit, die natürlich nicht auch verleugnet werden darf, ist eine Notwendigkeit, die benutzt wird, wie man Saatgut benutzt, um seine Ernte im nächsten Jahr einzuholen. Genauso ist Dunya, das Leben in dieser Welt, eine Möglichkeit für den Gläubigen, seine Ernte im Jenseits zu vermehren und gut zu machen. Und in diesem Sinne nutzt er diese Dunya auch und lebt in ihr. Doch für den Kafir, da er nicht Akhira vor Augen hat, ist die Dunya, das Leben im Diesseits, alles. Und dieses alles ist auch noch ausgeschmückt, er sieht es völlig kritiklos, er ist völlig eingenommen, von dem Erfolg hier ist der ganze Erfolg. Das Schöne hier ist die ganze Schönheit. Der Genuss hier ist der gesamte Genuss. Und für den muss alles geopfert werden. Für diesen Genuss ist kein Opfer zu groß. Dagegen sieht er das Opfer eines Gläubigen, den Gehorsam eines Gläubigen, weil der Mu'min ja nichts Unmittelbares davon bekommt. Er bekommt seine Belohnung ja im Jenseits. Das findet er lächerlich. Und so haben auch die Monasterien sich immer lustig gemacht über die Gläubigen. Das, wofür spendet ihr euer Geld und wozu schwitzt ihr jetzt hier in der Moschee und opfert euren Besitz und eure Energie? Wofür macht ihr das alles? Denn Acher dafür war für sie etwas, was keine Attraktivität hatte. Weil sie nicht daran glaubten, weil es für sie Dunja schon so ausgeschmückt, so attraktiv gemacht worden war, so golden und glänzend sie verblendete, dass sie Achra keinen Wert mehr beimaßen. Und wir erinnern uns, dass Surah al-Baqarah ist eine Surah, die in der Anfangszeit von Medina offenbart wurde. Und in dieser Zeit waren die Muslime, was in ihrer materiellen Hinsicht, ging es ihnen sehr beengt. Ja, also sie waren frisch ausgewandert und in diesem Zustand, wo sie gerade frisch ausgewandert waren und noch nicht in ihren eigenen Häusern und ihren eigenen Besitz aneignen konnten, waren sie immer wieder dazu, kam es immer wieder dazu, dass sie Schlachten, Kriege, Auseinandersetzungen mit den Feinden des Islam durchstehen mussten und dass sie dann auch spenden mussten, opfern mussten. Und die Juden und die Monasterien in Medina machten sich darüber lustig, spotteten über die Gläubigen, über ihre Mittellosigkeit, über ihre Armut, über ihre, in ihrem Sinne, ihr habt keinen Status, ihr habt nichts erreicht in diesem Leben. Natürlich, weil nach ihren Kriterien hatten sie wirklich nichts erreicht, weil sie keine Dunya zu bieten hatten. Ali radiallahu anhu soll gesagt haben, dass wer einen Mu'min wegen seiner Armut für gering hält, Allah wird ihn an Yawm al-Qiyamah vor den Ersten und Letzten erniedrigen. Ja, warum kriegt er so eine schlimme Strafe? Auch dieses Lustigmachen über Gläubige ist ja auch etwas ganz Schlimmes, was Allah im Koran auch sehr verurteilt, scharf verurteilt. Warum ist das so schlimm? Denn dieses Lustigmachen und Geringhalten von diesen Menschen, von diesen Gläubigen, die für Allah opfern, die in die Gehorsam von Allah ganz unter eingetreten sind, dieses Lustigmachen ist ein Sabab, ist ein Grund für andere, auch von der Religion fernzubleiben. Natürlich ist ja nicht sehr motivierend, wenn du siehst, dass alle machen sich lustig, weil die jetzt Hijab trägt. Ja, dann ist das für eine Außenstehende nicht sehr motivierend, auch Hijab zu tragen, weil sie dann weiß, oh Gott, da wird über mich vielleicht auch so lustig gemacht. Und deswegen sind dann diese, die sich lustig machen, so verurteilenswert, weil sie nämlich durch ihr Verhalten, oft auch vielleicht unüberlegtes Verhalten und oft auch leider überlegtes Verhalten, andere davon abhalten, den Islam näher zu kommen oder zu lieben, oder unvoreingenommen überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Ibn Kathir sagt, dass der Kafir häuft seinen Besitz an und gibt nicht aus davon. Natürlich, weil der Kafir hat keine Motivation, von seinem Besitz herzugeben und deswegen mag es sein, dass es hier und da einem Ungläubigen, was weltliche Güter angeht, natürlich um einiges besser geht als einem Gläubigen. Es muss nicht immer so sein, aber es kann oft so sein. Dagegen gibt der Gläubige für Allah aus und deswegen macht der Ungläubige sich über ihn lustig. Aber der Gläubige wird am Tag der Auferstehung die höchste Stufe erhalten, da er nach seinem Angesicht strebte, also nach Allahs Angesicht strebte, während der Kafir der tiefste im Höllenfeuer sein wird. Subhanallah. Und wie Allah hier weiter in der Aya auch sagt, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und diejenigen, die gottesfürchtig waren, gottesfürchtig sind, werden über ihnen sein am Tag der Auferstehung. Also das kommt schon, das wird irgendwann so sein, dass jeder, der wirklich wirklichen Wert besitzt, auch seinen Wert zugesprochen bekommt, aber wartet nur ein bisschen, es ist eine Geduldsfrage, wann wird das so sein? Am Tag der Auferstehung. Und Allah kann natürlich auch in dieser Welt schon helfen, aber man muss diese Sache mit Geduld ertragen und nicht auf schnelle Ergebnisse hoffen. Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Ohne zu berechnen. Und wirklich, das war auch so in einigen Jahren, also in Medina wurde noch lustig gemacht über die Gläubigen und innerhalb von dieser Generation war es noch so, also diese Generation durfte dann noch erleben, in der Zeit von Omar zum Beispiel, radiallahu an, dass der Islam sich so rasant ausweitete und so rasant Fortschritte und Ländereien auch eroberte und innerhalb den islamischen Reihen aufnahm, dass es eine solche Zeit kam, dass man Sadaqa geben wollte und es man keinen fand, der sie akzeptieren würde. Das hat diese Generation dann auch erlebt. Also Allah versorgt, wen er will, es ist nur eine Frage der Zeit und ihr sollt das nicht zum Maß machen von Erfolg oder Nicht-Erfolg, wer wie viel jemand zu bieten hat und wie viel nicht. Wenn Allah jemanden gibt, ist es gut und wenn jemand Allah jemanden nicht gibt, ist es auch gut. Und wegen diesem lustig machen oder Spott ertragen, soll man niemals davon ablassen, für Allah weiter zu opfern, weiter zu geben und weiter gehorsam zu sein. In einem Hadith heißt es, wenn Ibn Kathir erwähnt wird, dass, O Ibn Adam, gib aus, dann wird auch dir gegeben. Subhanallah. Also, wir betrachten es immer logisch, dass, nein, wenn ich gebe, dann ist das Geld ja weg. Das ist logisch gesehen ganz, okay, das stimmt. Aber der Islam bietet uns noch eine weitere Ansicht von dieser selben Sache. Er sagt, nein, wenn du gibst, dann wird dir auch gegeben. Du brauchst ja auch jemanden, der dich versorgt, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du selber zurückhältst, Allah wird dann auch dir nicht geben, aber wenn du gibst, wenn du spendest, wenn du auch an andere denkst, Allah wird auch deinen Besitz mehren. Und wie es im Koran auch heißt, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, was immer ihr an irgendetwas ausgeht, Allah ersetzt es. Also entweder hier oder spätestens im Jenseits, wir kriegen schon zurück, was wir gegeben haben, nichts davon geht verloren. Dagegen, was ein Kafir, wie es in einem Sahih Hadith heißt, Ibn Adam sagt, mein Besitz, und dein Besitz ist doch nichts, außer was du gegessen hast und verbrauchst, was du trägst und abträgst und was du als Sadaqa gibst und somit erhältst. Außer du lässt es zurück für die Menschen. Also dann ist ja eigentlich gar nichts für uns, außer das, was wir für Allah schon investiert haben, denn nur das werden wir wieder zurückbekommen. Ansonsten ist alles schon verschwendet, schon verbraucht und der Rest, der ja noch da ist, den werden wir für unsere Erben hinterlassen, die das dann genießen dürfen und wir haben dann überhaupt gar nichts davon. In einem anderen Sahih Hadith heißt es, dass jeden Tag kommen zwei Engel vom Himmel herab. Der eine sagt, der eine macht Dua, O Allah, gib dem Gebenden Ersatz. Der macht Dua für den Spendenden. Der andere macht Dua, aber eine, wie soll ich sagen, eine schlechte oder eine ja schlechte Dua. Er sagt, O Allah, vernichte jeden Geizer. Subhanallah, Allah möge uns bewahren. Doch in Yawmul Qiyamah, auch wenn hier alles so kunterbunt durcheinander vermischt ist, man weiß gar nicht mehr, wer ist jetzt angesehen und wer hat es jetzt wirklich geschafft, wer ist erfolgreich, das weiß man ja manchmal nicht mehr, weil wenn die ganze Mehrheit sagt, guck mal, der hat nichts geschafft im Leben. Guck mal, der gibt immer nur für Allah und der hat nichts geschafft. Wenn alle das sagen, dann mag es sein, dass hier und da man sich überzeugen lässt und auch denselben Kriterien folgt. Wie zum Beispiel in der islamischen Welt ist es schon weit verbreitet so, dass jemand, der viel Materielles zu bieten hat, dass der auf jeden Fall angesehener ist als jemand, der islamisches Wissen und guten Charakter hat. Auf jeden Fall. Also ihr könnt eine Umfrage machen in den meisten Familien in der islamischen Welt. Wen würdet ihr eher eure Tochter verheiraten? Jemand, der so und so viel Besitz hat und dagegen jemand, der nicht so viel Besitz hat, aber er kann eine Frau versorgen, aber er hat einen sehr guten Charakter wie der Prophet sallam, und er hat sehr viel Wissen über Islam. Ja, und ich kann euch eigentlich garantieren, die meisten werden den Ersteren wählen. Und natürlich könnt ihr eine andere Meinung darüber haben. Doch an Yawm al-Qiyamah wird alles seinen richtigen Platz bekommen. Die, die Iman und Taqwa haben, die wahren Werte, das, was bei Allah zählt, seid beruhigt, die werden über denen sein, die so zu spotten pflegten. Und nochmal, das heißt natürlich nicht, dass Mal oder Besitz zu haben an sich etwas Schlechtes wäre. Also im Gegenteil, es gab sehr viele wohlhabende Gefährten des Propheten, die ohne ihre Unterstützung der Islam bestimmt nicht so weit gekommen wäre, wie er gekommen ist. Also da gab es Menschen, die haben gesamte Schlachten finanziert, die haben einen Brunnen ausheben lassen für die Muslime, damit sie sich selber Wasser versorgen konnten, etc. etc. Also große Nutzen durch ihren Besitz und das ist natürlich dann sehr gut. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Alle Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Also, alle waren auf einer Religion. Ummatan, Umma ist eine Gemeinschaft, die wegen zum Beispiel einer Sprache, einer Nation, eines Glaubens als eins gilt. Und in dieser Hinsicht ist natürlich der Glaube gemeint, alle waren erschaffen auf, also am Anfang von Adam a.s. ab, waren alle Menschen auf einer Religion, nämlich At-Tawhid, der Gottesergebung, Islam. Sie waren alle ergeben dem einen Schöpfer, dem einen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala alleine, und waren somit auf der einzigen Religion. Wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass die 10 Generationen zwischen Adam und Nuh, sie waren alle auf einem Din, nämlich Dinul Haqq, den Din der Wahrheit, al-Islam. Dann kam Ikhtilaf, nämlich die Leute verfielen dem Schirk, und so sandte Allah Warner und Bringer guter Botschaft, nämlich mit anderen Worten Propheten. Also, was hat Allah als Lösung für Ikhtilaf geschickt? Gesandte mit Büchern. Allah schickte Gesandte und ein Buch, um den Ikhtilaf, die Uneinigkeit, die Spaltung, Ikhtilaf selber ist erstmal Uneinigkeit, zu entfernen. Kana an-nasu ummatan wahidatan, alle Menschen waren eine Gemeinschaft. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundhirin, dann als Ikhtilaf auftauchte, als eine sagt, nee, wir gehen jetzt hier lang, wir beten jetzt andere Götter an, und andere sagt, nein, wir verbleiben auf dem Eingottglauben. Also zwei, da waren ja mindestens zwei dann zwei Richtungen, die eine ging da lang, die andere da lang. Was machte Allah? Allah sandte Propheten als Verkünder froher Botschaft und als Warner. Das Moment mal, ihr macht das richtig, ihr kriegt Belohnung dafür. Ihr macht das falsch, euch müssen wir warnen, wenn ihr weiter so macht, wird Allah euch bestrafen. وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, und er sandte mit ihnen das Buch mit der Wahrheit. Warum? Warum hat Allah das Buch geschickt? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ, damit dieses Buch dann zwischen den Menschen richtet, in dem, worüber sie uneinig waren. Also, Allah schickte eine Lösung. Bitteschön, ihr habt ein Problem. Ihr sagt, ihr seid falsch, und ihr sagt, ihr seid falsch. Ihr müsst nachlesen in diesem Buch. Es wird richten zwischen euch und euch klar weisen, wer richtig, wer falsch ist, wer etwas Korrektes glaubt, wer etwas Falsches glaubt. Die Lösung ist also im Buch, das der Prophet bringt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ, doch nur diejenigen waren aus Missgunst untereinander, بَغْيًا بَيْنَهُمْ, darüber uneinig, denen sie gegeben wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Also Allah sandte Buch und Gesandte, klare Beweise kamen zu ihnen, doch gerade die, denen diese Sachen gegeben wurden, waren uneinig, nachdem zu ihnen die klaren Beweise gekommen waren. Wie erklärt sich das? Weil eigentlich, man ist ja uneinig, solange man nicht weiß, was der richtige Weg ist. Aber wenn dann die Information kommt von Allah, dann müsste man doch sagen, ah, okay, ich wusste nicht, jetzt weiß ich, deswegen kann ich mich jetzt wieder den Richtigen anschließen, und dann sind wir wieder eine Einigkeit. Aber trotzdem, Allah sagt hier, nee, das gibt so ein Phänomen in den Menschen, das gab es schon immer, es wird es auch immer geben, dass وَمَخْتَلَفَ فِيهِ, sie waren nicht uneinig darin, außer die, denen es gegeben wurde, nämlich Buch und Propheten, nachdem zu ihnen die klaren Beweise gekommen waren. Und Allah erklärt, warum war das so? Bariyam bainahum, aus Missgunst untereinander. Missgunst, Neid, Hasad, etwas für sich wollen und dem anderen missgönnen. Und Jaza'idi sagt auch, und Dulm, Ungerechtigkeit. Etwas nicht so wollen, wie es sein soll, sondern es anders haben wollen. Mit etwas nicht zurechtkommen. Also das ergibt sich daraus. Mit anderen Worten, da gab es einige Menschen, die mit ihrer Ansicht, mit ihren eigenen Wünschen, auf ihrer eigenen Sache so sehr bestanden, dass sie sogar die klaren Beweise entweder ablehnten oder verdrehten, abänderten. Bariyam bainahum, aus Ungerechtigkeit, aus Missgunst untereinander. Das soll ich jetzt denen folgen? Zum Beispiel, dass hier steht, ich bin ja falsch, muss ich mich jetzt ändern? Soll ich dann zugeben, dass die richtig waren und dass ich falsch war? Das würde ja heißen, meine Vorväter haben alles falsch gemacht. Das kann ich nicht zugeben, deswegen am besten, ich lehne das ganze Buch ab. Oder ich akzeptiere zwar das Buch, aber diese Punkte, wo ich kritisiert werde, die akzeptiere ich nicht. Ja, ihr erinnert euch an Bani Israel, sie machten Tahrif im Kitab, sie änderten ihr Buch, um ihre eigenen Fehler beizubehalten, um gewisse Dinge einfach nicht zu akzeptieren. Und dann gab es also, obwohl das Buch da war, obwohl die klaren Beweise da war, immer noch Ikhtilaf. Und dieser Ikhtilaf lässt sich dann, da gibt es keine Lösung mehr. Allah hat alles gemacht, was der Lösung hätte beitragen können. Da gibt es dann keine Hilfe mehr. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Allah rechtleitete dann also diejenigen, die gläubig waren. Also was ist dann also nötig, um aus diesem Dschungel von Ikhtilaf und Uneinigkeit herauszufinden? Iman. Allah leitet diejenigen, die gläubig waren. Allah rechtleitete sie heraus aus dem, worüber sie uneinig waren. Und sagte ihnen, guck mal, hier geht's lang. Das ist das Richtige. In Sahih Bukhari gibt es ein Hadith, das Rasulullah s.a.w. sagte, in meiner Umma, Rasulullah s.a.w. sagt, in meiner Gemeinschaft wird es eine Gruppe geben, die immer auf Haq sein wird, bis zum Tag der Auferstehung. Und die Gefährten des Gesandten fragten, ja Rasulullah, wer sind diese? Und er antwortete, sallallahu alaihi wasallam, die auf dem sind, auf was ich bin und meine Gefährten. Also die so den Islam leben wie ich und wie meine Gefährten, radiallahu anhum. Mit anderen Worten, die nicht nach eigenem Gutdünken, mit ihren eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Ideen das Buch färben, den Koran, in unserem Fall der Koran, die nicht so sind, die sondern von ihrem Missgunst und ihrem Ungerechtigkeit lassen und den Islam, den Koran nach Art der Sunna, nach Art des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nach Art der Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam den Islam und den Koran so nehmen. Die werden auf Haq sein und Allah möge uns alle dazu gehören lassen, zu diesen wahrscheinlich wenigen zu gehören. Allah leitete und so hat Allah mit seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Ibn Kathir erklärt, dass mit einem Hadith, wo Rasulullah sagte, dass wir sind die Letzten, also er meint damit die letzte Gemeinschaft, die Allah schickte, doch wir werden die Ersten sein am Tag der Auferstehung. Wir werden die Ersten sein, das Paradies zu betreten, obwohl sie, die Juden und Christen, vor uns das Buch bekamen und wir nach ihnen. Allah leitete uns zur Wahrheit, worüber sie uneinig waren. Jetzt versteht ihr die Eier. Allah leitete uns zur Wahrheit, worüber sie uneinig waren. Dies ist der Freitag, worüber sie uneinig waren und Allah leitete uns dazu. So folgen die Leute uns. Und morgen ist für die Juden und der Tag danach ist für die Christen, also Samstag und Sonntag. Hadith ist zu Ende. Und genauso auch in anderen Beispielen, wenn ihr die Qibla betrachtet. Die Juden beten zur westlichen Richtung von Beit al-Maqdis in Jerusalem und die Christen die östliche Richtung an. Und wir beten zu der Qibla, die vorzüglichste oder die seit Anfang der Zeit als Gebetsrichtung für die Menschen bestimmt ist, nämlich Mekka und die Kaaba. Oder genauso zum Beispiel, worüber waren Juden und Christen uneinig? Die Ansicht über Isa a.s. Die einen verleugneten ihn ganz als Lügner und als falschen Propheten und die anderen verehren ihn als Sohn Gottes. Und wir, uns wurde die Wahrheit in dieser Hinsicht gegeben. Und wir sagen, er ist der Gesandte Allahs und sein Diener. Ja, und jetzt, wie könnten wir jetzt auch Ikhtilaf in diese Sache machen? Allah hat uns das Buch gegeben, wo die Informationen stehen. Und der Glaube des Propheten darüber und die Art und Weise der Gefährten, diesen Glauben umzusetzen, lehrt uns also, wie wir darüber zu denken haben. Und jetzt kommt einer von uns und sagt, nee, was der Gesandte Allahs darüber gesagt hat, kann ich nicht akzeptieren. Ja, und dann würden wir also, anstatt zur Einigkeit zu finden, zur Klarheit, zur Rechtleitung zu finden, wieder in Ikhtilaf fallen und genauso wie Juden und Christen weiter in dieser Hinsicht in Dunkelheit herumirren. Also, Ikhtilaf in der natürlichen Veranlagung des Menschen ist Tawhid, der Eingottglaube. Doch man wird von Shaitan verführt und so wie zu Anbeginn der Menschheit vor der Generation von Nuh a.s. Entstand zum Beispiel Schirk. Ja, wenn ihr nachlest, wie Shaitan Schrittchen für Schrittchen den Schirk einführte in das Volk von Nuh a.s., dann könnt ihr das verstehen. Und dann sandte Allah also zum Beispiel Nuh a.s. mit einem mit der Rechtleitung und manche nahmen diese Rechtleitung und manche verblieben trotzdem in Ikhtilaf, obwohl die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Warum? Birriyan Bainahum, sie wollten weiter darauf bestehen, worauf sie waren. Ja, wir folgen dem, worauf wir unsere Vorväter gefunden haben. Uns genügt das. Hat Allah keinen anderen gefunden, den er zum Propheten machen kann? Zum Beispiel wir? Ja, Missgunst, dass man missgönnt. Warum ist der Prophet? Warum nicht wir? Ist der jetzt besser als wir? Sollen wir jetzt ihm folgen? Hier, guckt, wer ich bin und ich soll ihm folgen. Bariyam Bainahum. Und dann, was man als nächsten Schritt dann tut, dass man nach eigenem Willen das Buch entweder ablehnt oder das Buch färbt. Mit färben meine ich, dass man das Buch mit eigenem Willen liest, mit eigener Einstellung liest. Wie zum Beispiel, wenn ihr heute liest, dann gibt es Menschen, die mit dem Koran belegen, dass Gebet nicht Pflicht ist. Es gibt es so Sekten und Gruppierungen, die sagen, dass mir im Gebet steht, im Koran steht ja nichts von fünfmal beten und so, deswegen muss das auch nicht so gemacht werden. Ja, oder die Alkoholverbot für nicht koranmäßig erklären. Ja, also alles Mögliche gibt es. Erklärungen, die man aus dem Koran nimmt, indem man die Ayat aus dem Kontext reißt oder die Sünde des Propheten sallam, dazu nicht zu Rate zieht. Und alles Mögliche kann also passieren und so werden wir niemals zur Einigkeit gelangen. Der Weg ist also, die Niyya gut zu machen, sich bewusst zu sein, dass man, egal wie viel man schon weiß, trotzdem nicht die Rechtleitung für sich gepachtet hat, Dua zu machen für Rechtleitung mit wirklicher Absicht und das Buch, den Koran, ohne eine Brille zu lesen. Jetzt, ich meine keine richtige Brille, sondern manchmal kennt ihr diese gefärbten Brillen, diese blau, dunkelblau oder rote Brillen gibt es, diese, was jetzt modern ist. Jetzt stellt euch vor, wenn man diese gefärbte Brille anhat, dann sieht man ja alles in dieser Farbe. Ne? Sieht man alles in dieser Farbe. Zum Beispiel jetzt ein Kommunist liest jetzt den Koran, um den Kommunismus zu belegen. Wäre das richtig? Ja klar, da gibt es bestimmt zwei, drei Ayat, die ihm seine Ideologie untermauern würden. Aber das ist die falsche Angehensweise. Wir sollen den Koran so lesen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und darüber darf man sich wirklich erst diesen Satz, den wir manchmal so leicht dahin sagen, die Sahaba waren ja so und so. Ja, das ist ein Satz, den sollte man wirklich nach gefestigtem Wissen, handfeste Informationen äußern und nicht nach eigener Annahme oder nach Lesen von ein paar Geschichten der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam meinen, dass man sich jetzt ein Urteil darüber erlauben dürfte, wie es wohl damals gewesen sei. Ja, da muss man vorsichtig sein, sich seiner Unwissenheit auch bewusst sein und nur wirklich Sachen weitergeben, die man von handfesten Quellen hat und selbst da auch immer sagen, Allah weiß am besten. Und wir halten also fest, dass die Art und Weise der Gefährten und des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie Rasulullah sallallahu sagt im Bukhari und Muslim, ma ana alayhi wa ashabi, die auf dem sind, worauf ich bin und worauf meine Gefährten sind. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, auf diese Art und Weise den Koran, den Islam verstehen. Und das ist die Lösung aus den Ikhtilafat herauszufinden. Und trotzdem, manche Ikhtilaf wird es trotzdem geben. Ja, und dieser richtige Umgang mit Ikhtilaf ist auch etwas sehr Wichtiges, was wir inshallah an einer anderen Stelle auch noch besprechen werden. Manche Ikhtilafa, also manche Uneinigkeiten sind so, die man auch ertragen muss. Die, wie soll ich sagen, die auch innerhalb des Islam, innerhalb den Grenzen des Islam möglich sind. Das sehen wir zur Zeit des Propheten, da gab es manchmal Gefährten des Propheten, die so unterschiedliche Meinungen hatten über etwas, worüber wir uns vielleicht wahrscheinlich zu Tode streiten würden, dass wie kannst du das denken und ist das denn nicht klar für dich und hier ist doch der Beweis und der hat aber auch Beweise und mit diesen Sachen muss man leben. Natürlich muss man vorher herausfinden, ob das überhaupt noch innerhalb des Grenzen des Islam ist, aber wenn es so ist, dann muss man auch großzügig damit umgehen, das ertragen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ertragen hat zu seiner Zeit, wenn die Sahaba damit gelebt haben und dafür gibt es viele Beispiele, inshallah werden wir dazu noch einige nennen. Also gibt es viele Beispiele, wo zwei, drei, vier Gesandte, Gefährten des Gesandten ein und dasselbe völlig verschieden betrachtet haben. Aber alles innerhalb den Grenzen des Islam und sie waren bereit, sich weiterhin als Muslime, als rechtschaffene Menschen zu respektieren, zu akzeptieren und sich nicht gegenseitig direkt zu verurteilen oder für abtrünnig oder sonst was zu erklären. Und diese Dinge muss man natürlich ertragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, und Allah leitet, wen er will, zu dem geraden Weg. Wenn ihr das nochmal in Verbindung lest mit der Ayah, die wir am Anfang gemacht haben, Ayah 204 war das, glaube ich, dass jemand mit schöner Rede und dann, wenn er sein Stolz oder sein Interesse in Gefahr sieht, dann wird er zum streitsüchtigen, hartnäckigen Widersacher. Und hier steht ja das Bergen Benahum aus Missgunst und Ungerechtigkeit untereinander, dass sie die klaren Beweise, die Recht dazu nicht annehmen oder nicht folgen. Und hier sagt Allah also, dass er leitet, wen er will, zum geraden Weg. Und wir wissen ja, der gerade Weg ist der Weg der Rechtschaffenen, der Wahrhaftigen. Und wenn wir jetzt alles mal zusammennehmen, das sind dann also auch die, die sich für selbst hergeben können, die, wenn sie kritisiert werden oder wenn ihnen gesagt wird, Ittaqillah, dass sie dann nicht ihr Ego, ihre Ehre zu einem Problem machen, ihre Missgunst oder ihr Hass und Trotz untereinander nicht zu einem Problem oder einem Hindernis wird, die Wahrheit zu akzeptieren, wenn sie ihnen gesagt wird. Und sie dann von dieser Uneinigkeit ablassen oder von ihrem eigenen Standpunkt auch Abstand nehmen können und nicht ihr Ego zu einem Problem machen und sagen, dass nein, ich werde auf jeden Fall darauf bestehen und dann auch in diesem Bestehen das Maß verlieren und verurteilen von anderen vornehmen oder maßlos werden in ihrem Streit. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Ja, bevor wir jetzt zu der nächsten Eier kommen, wollte ich euch noch das Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über dieses Folgen von Koran und Sunna als Weg, als Lösung auch aus der Uneinigkeit heraus. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass taraktu fikum amrayni, ich lasse in euch zwei Dinge. Ihr werdet niemals irre gehen, solange ihr an ihnen festhaltet. Und festhalten nicht im wörtlichen Sinne, sondern festhalten im Sinne von befolgen und umsetzen. Und das sind Kitab Allah, das Buch Allah, wa Sunnat Rasulihi und die Sunna, die Art und Weise seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Worte, Taten und Erlaubnisse seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir die beide nehmen, dann kann man nicht irre gehen. Dann kann man nicht irre gehen. Und auch diese zwei Dinge nicht nach eigenem Verstand nehmen und mit eigener, wie ich euch schon sagte, mit eigener Brille färben, sondern auch so nehmen, wie sie genommen werden sollen, nach der Art und Weise der Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, an ihrem Vorbild zu orientieren. Und somit zur Rechtleitung finden. Der nächste Ayah sagt Allah also, oder meint ihr etwa, dass ihr das Paradies betreten werdet und zu euch ist nicht das gleiche, hat euch nicht das gleiche ereilt, wie diejenigen, die vor euch dahingegangen sind. Was geschah mit diesen, die vor uns dahingegangen sind, mit den früheren Menschen, mit allen Menschen zu jeder Zeit, was traf sie? مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أبصمت على ذلك Not und Leid widerfuhr ihnen und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten, wann kommt Allahs Sieg? Aber wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Subhanallah. Wir wissen, nach der Auswanderung nach Medina, wie ich vorhin schon sagte, war die Zeit, die die Muslime verlebten, eine sehr harte Zeit. Eine Zeit von andauernden Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen, materieller Enge, Armut. Die Feinde des Islam machten sich lustig. Die Juden versuchten, Unruhe in den eigenen Reihen der Muslime zu stiften, die Munafiqin genauso. Also eine Zeit, die nicht gerade frei von Opfern oder frei von Härte war. Und Allah sagt ihr also, was glaubt ihr denn, dass ihr das Paradies betretet und euch, ihr werdet nicht genauso geprüft wie die früheren Menschen? Nämlich durch Not, Armut, Leid und bis diese Prüfungen so weit gehen, dass man erschüttert wird. Erschüttert in seinem Glauben, erschüttert in seiner Hoffnung. Bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, also frühere Menschen gab es solche, die einen Gesandten hatten und die wurden so heftig geprüft, dass sie dann ausriefen, alle Gläubigen und ihr Gesandter sogar, ja Allah, wann kommt der Sieg? Wann kommt die Hilfe von Allah? Wann kommt die Hilfe von Allah? Und Allah verspricht hier, obwohl die Prüfung so hart war, dass sogar der Prophet ausrief, wann kommt die Hilfe Allahs? Allah verspricht, verzweifelt nicht, hofft weiter, haltet durch, wahrlich, gewiss, der Sieg, die Hilfe Allahs ist nah. Subhanallah. Also, Jannah ist nicht was Billiges, etwas, was jeder einfach bekommen kann. Deswegen ist hier etwas so Vorzügliches, das Paradies. Der Weg dorthin ist hart. Wie es in einem Hadith heißt, das Paradies ist umgeben von Dingen, die man verabscheut. Die Opfer und Härten und sich ändern müssen und Dinge ertragen müssen. Das ist etwas, was jeder Mensch nicht freiwillig, nicht gerne macht. Aber wenn wir diese Belohnung von Allah vor den Augen uns halten, dann ist das auch nicht etwas Unmögliches, sondern man macht das vielleicht sogar im besten Falle gerne. Und Prüfungen kann natürlich vielerlei sein. Eine Prüfung ist zum Beispiel, dass jemand fern von der Religion ist, fern von Allah ist und Allah gibt ihm eine Prüfung, wie ein Alarm, zum Beispiel eine Alarmsirene, dass hier, Moment mal, pass auf, wach auf aus deiner Unachtsamkeit, aus deiner Rassler, und kehr zurück auf den geraden Weg. Ja, wie es im Koran heißt, und wir werden sie sicherlich kosten lassen, min al-Azabil Adna, von der geringen kleinen Strafe, dun al-Azabil Akbar, vor der großen Strafe, la'allahum yirji'un, auf dass sie zurückkehren mögen. Also als wie ein Alarm, wie ich schon sagte, dass hier, bitteschön, bald kommt ein Tag, wo es keine Rückkehr mehr gibt, jetzt habt ihr noch Zeit und besinnt euch eines Besseren und kehrt zurück auf den geraden Weg, kehrt reumütig zu Allah zurück. Dann gibt es natürlich Prüfungen, die um Stufen erhöhen sollen. Wenn ihr die Prüfungen der Propheten betrachtet. Der Gesandte Allah sagte, dass die meisten die am meist geprüftesten Menschen sind, die Propheten. Jetzt könnte man sagen, wieso? Die sind doch ohne Sünde und die sind nie ein Rassler. Ja, aber ihre Stufen werden bei Allah erhöht. Wenn wir das Leben von Ibrahim a.s. betrachten, ist durchgehende Prüfung. Also eine Prüfung nach der anderen. Ja, wie zum Beispiel, stell dir vor, man steigt auf einen Berg und der Touristenführer sagt dann so, ja, wenn Sie noch ein bisschen höher steigen, es ist zwar hart und Sie schwitzen, Sie kriegen keine Luft mehr, aber noch ein bisschen höher und je höher Sie steigen, desto besser ist die Aussicht. Ja, und unser einer sagt dann so, nee, Aussicht ist mir egal, ich bleib jetzt hier, ich kann nicht mehr, das ist mir zu schwer. Aber der Führer sagt, nein, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen, es ist zwar schwer, komm, halt noch ein bisschen aus und dann kriegst du diese wunderschöne Aussicht zu sehen. Genauso auch mit den Prüfungen, man hält sie dann ein bisschen noch aus und erhöht so seine Stufen, wie die Propheten ihre Stufen so erhöhten, dass sie die höchste Stufe bei Allah erreichten, was die Zufriedenheit Allahs angeht. Ja, und das schließt nicht die Barmherzigkeit Allahs, das widerspricht sich nicht. Dass, ja, wenn Allah doch die Propheten liebt, warum prüft er sie dann? Ja, im Gegenteil. Wie zum Beispiel, die lieben unsere Kinder und trotzdem, wenn sie krank sind, geben wir ihnen bittere Medizin. Jetzt kann auch jemand sagen, nein, ich liebe mein Kind so sehr, ich kann nicht ertragen, dass er was Bitteres essen muss, ich gebe ihm keine Medizin. Ja, das wäre auch nicht Barmherzigkeit, sondern man macht das, damit es dem Kind dann besser geht. Ibn Mas'ud und Ibn Abbas sagen, dass Al-Ba'sa'i ist die Armut und Al-Dara'i sind die Leiden oder Schmerzen. Es gibt einen Hadith, wo Khabbab bin Al-Arad sagte, dass wir sagten, O Gesandter Allahs, das war noch in Mekka, wo es den Muslimen sehr schlecht ging. Sie wurden verfolgt und gefoltert und erniedrigt und mussten allerlei Dinge ertragen. Und sie sagten, ja Rasulallah, warum machst du nicht Dua? Also uns geht es so schlecht und du bist der Gesandte Allahs, dann mach doch Dua, damit Hilfe kommt. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass wahrlich welche, die vor euch waren, erginge es so, dass eine Säge auf ihren Kopf gesetzt wurde und sie bis zu ihren Füßen durchgesägt wurden und sie mit Eisenkämmen zwischen Haut und Knochen gekämmt wurden. Und dies brachte sie nicht davon ab, brachte sie nicht von ihrer Religion ab. Subhanallah. Also dass ein Gläubiger geprüft wird, jeder Mensch wird ja sowieso geprüft in diesem Leben, aber im Besonderen der Gläubige wegen seinem Glauben geprüft wird, ist nichts Neues. Was wir auch nur für uns beanspruchen, das guck mal, heute geht es uns ja besonders schlecht und guck mal, was mit den Muslimen alles passiert und Verzweiflung und Unruhe mit diesen Gedanken verbreiten. Das ist etwas, was es immer schon gab, also sogar vor der Generation der Sahaba und von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und er erklärt hier schon seinen Gefährten, dass habt Geduld, das gab es früher auch schon und trotzdem haben die Leute immer durchgehalten und deswegen wurden sie auch so hoch belohnt. Und dann sagte der Gesandte Allahs weiter, dass bei Allah diese Angelegenheit, also der Islam und die Hilfe von Islam, von Allah, wird vollendet werden, bis dass der Reiter von Sana'a bis Hadramaut reitet, nur Allah fürchtend und den Wolf für seine Schafe. Also er hat keine Angst vor, die Welt wird so sicher werden durch die Etablierung des Islam, dass man echt nichts mehr befürchten muss, keine Räubereien und was weiß ich, nichts mehr fürchten muss, außer Allah und vielleicht den wilde Tiere. Doch ihr seid ein Volk, welches voreilig ist. Das hat er am Ende gesagt. Zu den Gefährten des Gesandten, dann sagt er, ihr seid ein Volk, das voreilig ist. Was würde er dann zu uns sagen? Zu uns, die, wenn man unseren Zustand betrachtet, wir wirklich keinen Grund dafür haben, auf Allahs Hilfe zu hoffen. Wenn man unseren Zustand, also unsere Sünden betrachtet, das meine ich damit. Also wenn wir das betrachten, was wir selber leisten, wir eigentlich überhaupt keinen Grund zur Annahme hätten, dass Allah uns überhaupt hilft. Im Gegenteil, wir müssten eigentlich froh sein, dass Allah uns nicht noch mehr bestraft. Also, was nennt mir eine Sünde, die es in der islamischen Welt zurzeit nicht weit verbreitet gibt. Nennt mir eine Sünde. Also Schirk gibt es, Gräberanbetung und etc., Heiligenverehrung etc. Dann gibt es Sekten und Gruppierungen wie Sand am Meer. Dann alle anderen großen Sünden, die verboten sind, auch weit verbreitet. Dann Unwissenheit, sehr weit verbreitet. Etc., etc. Und trotzdem verzweifeln einige, dass, warum kommt Allahs Hilfe nicht? Warum geht es den Muslimen so schlecht? Und hier wird den Gefährten des Gesandten trotzdem gesagt, die alle vorzüglich waren, über die der Gesandte sagt, dass hier, ahmt die nach, macht das so, wie die das gemacht haben. Die haben das richtig gemacht. Trotzdem sagt er zu ihnen, ihr seid ein Volk, das voreilig ist, und das ist eine Überlieferung von Bukhari. Dann, wo ist dann unsere Annahme, auf welcher Begründung fußt unsere Annahme, auf welcher Basis, dass wir voreilig sind oder dass wir für uns beanspruchen, dass die Hilfe von Allah doch bitte so schnell wie möglich kommen soll, ohne dass wir etwas dafür tun. Ohne dass wir uns wirklich verändern, unseren Zustand wirklich kritisch betrachten und ehrlich mit uns selber ins Verfahren gehen. فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا. Wahrlich, mit der Härte geht auch Erleichterung einher. Das sollen wir uns auch immer wieder sagen. Und Allah sagt auch, أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Gewiss, wahrlich, Allahs Sieg, Allahs Hilfe ist nahe. Und das ist eine Art und Weise von Allah, die Völker, die Gläubigen zu prüfen, wie ein Gefährte des Gesandten sagte, so ungefähr, dass er wurde gefragt, dass, warum hältst du das alles aus, diese Erniedrigungen und Folterungen? Und er sagte, dass wenn ich ein Gefäß auf dem Markt kaufe, dann klopfe ich es und so schüttel es, um zu sehen, ob das einen Riss hat oder ob das aushalten kann überhaupt, die Arbeit. Soll mein Herr mich nicht prüfen? Subhanallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.